Hi, seid ihr bereit für Brett-Time Stories? Der Brettspiel-Podcast mit Haider und dem Potti. Jung, verbraucht, geil und hirnleer. Viel Vergnügen.
Ja, Tag Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute neue Folge Brett-Time Stories und heute tatsächlich mal eine absolute Premiere, kann man wirklich so sagen. Hat's bei uns noch nie so in der Form gegeben und mal sehen, ob es das nochmal so geben wird. Denn, also für alle Hörer jetzt erstmal, die auf YouTube gerade zugucken, sehen es natürlich, wir sind zu zweit. Allerdings seht ihr auch, dass einer von diesen beiden Bildschirmen ja gerade mit einem Vorhang bedeckt ist. Was heißt das für alle, die bis jetzt immer aufgepasst haben? Das ist ein Gast, der sich dahinter verbirgt. Das ist richtig, denn wir zeichnen heute unter der Woche mal relativ früh auf. Und deswegen ist der Daniel leider gerade im Unterricht und kann leider nicht partizipieren. Was gar nicht schlimm ist, er hat das Ganze natürlich vorbereitet. Also wer den Daniel kennt, der weiß, dass er sowas nicht einfach spurlos an sich vorbeiziehen lassen kann. Und ich würde einfach sagen, bevor wir jetzt den Vorhang öffnen, ich hoffe, mein Gast ist nicht böse, wenn ich das erstmal kurz mache, wollte ich einmal ganz kurz euch die Grüße vom Daniel aus abspielen.
1 Risiko. Ja, schön, Leute, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal auf eine ganz besondere Weise im Distanzlernen, denn wir nehmen zeitversetzt auf. Ich nehme meine Tonspur jetzt schon auf und der Potti nimmt morgen mit Herrn Pfister auf. Somit sind wir gerade in zwei getrennten Lagern unterwegs. Wir werden aber mit hochtechnologisiertem Equipment das Ganze so gestalten, dass das mit dem bloßen Ohr nicht zu hören ist. Also, herzlich willkommen bei uns mit dem Haider und dem Potti.
Genau, das war kurz die Einleitung vom Daniel und dann möchten wir jetzt auch den Vorhang öffnen und begrüßen recht herzlich, frisch zugeschaltet, Alexander Pfister. Wunderschönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen. Freut mich dabei zu sein. Super Einleitung.
Ja, war super, oder? Und ich kann so viel sagen, der Daniel hat mir einen Audioclip geschickt, der war 16 Minuten lang. Also wir haben noch die ein oder andere Einspieler für dich vorbereitet heute, sodass du quasi vom Feeling her trotzdem mit uns beiden heute hier teilnimmst. Ja, war bei uns ja, habe ich ja gerade auch schon gesagt, als die Kamera noch nicht lief, eine kleine schwere Geburt, der Alex und ich. Wir haben schon immer hin und her geschrieben, ist ja ein viel beschäftigter Mann auch. Aber jetzt hat es endlich mal geklappt. Sehr schön.
Naja, bei mir ist der Abend eher schwieriger, bei euch war der Tag schwieriger und ja, eigentlich haben wir beide Zeit gehabt, nur zu unterschiedlichen Zeiten.
Ja, genau, eigentlich alle beide Zeiten nur zu unterschiedlichen Zeiten. Aber bei dir ist ja momentan, steckst du auch so ein bisschen in den Messevorbereitungen? Hast du da auch momentan noch so ein paar Sachen, Spiel digital oder allgemein in den 37 kommenden Spielen, die jetzt noch rauskommen, einfach momentan sehr involviert oder wie sieht's da aus?
Es sind übrigens 56, aber ja, nein, klar, es gibt genug zu tun. Es sind auch die letzten Sachen noch zum Abchecken, die Files überprüfen und so weiter, bevor sie zum Drucker gehen, damit ja kein Druckfehler dabei sein wird, ja, ganz wichtig.
Ja, da kommen wir nachher auf jeden Fall auch mal drauf zu sprechen. Der Daniel hat sogar die eine oder andere philosophische Frage für dich vorbereitet. Und natürlich würden wir ganz gern auch gleich nochmal auf die Neuheiten nochmal zu sprechen kommen. Ne? Cloud Age ist ja gerade auch schon, sind die ersten Infos ja auch draußen. Der Daniel hat ja auch schon relativ früh bei uns im Podcast schon mal drüber gesprochen gehabt. Er hat dir, glaube ich, auch schon mal eine Nachricht geschrieben gehabt, wo er mal so ein paar Infos von dir schon erhaschen wollte, worum es geht. Deswegen, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann, pass auf. Ich weiß nicht, hast du gerade durch Zufall was zu trinken neben dir stehen?
Nein, ich hab's ja neben mir weit hinten. Warum? Was muss ich anstoßen auf jemanden?
Nicht ganz, aber wir haben mal ein Getränk der Folge, was wir mal vorstellen. Da habe ich dich jetzt quasi ins kalte Wasser geschmissen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann können wir das heute aber mal kurz machen, denn ich habe hier einfach heute mal Böttchers Bestes frisch gezapft. Und der Daniel hat auch eins, das kommt nämlich gleich, pass auf, dann machen wir den nächsten Einspieler und dann schauen wir mal, was der Daniel wieder so vorbereitet hat. Warte, gucken wir mal, wie es hier.
So, und heute haben wir eine klitzekleine Premiere. Wir nehmen zeitversetzt auf. Ich nehme meinen Teil von zu Hause auf, wie immer. Aber wir sind so gesehen nicht live. Der Potti nimmt einen Teil mit unserem Gast auf und wir haben hochtechnologisiertes Equipment, das euch das mit dem bloßen Ohr nicht auffallen wird. So das Ganze erstmal zur Einstimmung. So, dann komme ich heute zu meinem Getränk der Folge. Und zwar, wer wird es erahnen können? Es ist ein kleines spritziger Duft aus der Eifelregion. Ein Schluck Gerold Steiner. Ach, herrlich. Ja, ich komm erstmal zum Recap. In der vergangenen Woche haben wir mit dem Alex aufgezeichnet. Der Alex von dem Instagram-Kanal Hon vs. Alex. Die beiden dürften allen bekannt sein, die dem YouTube-Kanal vom Potti folgen. Und das war auf jeden Fall ein richtig, richtig cooler Talk. Wir haben das Gesprächsthema oder den Gesprächsfaden der Vorwoche aufgenommen. Und zwar ging es ja so ein bisschen um das Thema Regeln. Wie lerne ich Regeln? Wie nehme ich Regeln wahr? Wie nehme ich Regeln auf? Wie behalte ich sie am besten? Wie bringe ich sie an den Mann, die Frau? Und haben diesbezüglich eine ganze Menge Austausch gehabt. Hatten viele gemeinsame Aspekte herausgestellt, die wir so ähnlich hatten oder ähnlich gesehen haben, und war alles in allem eine echt runde Folge und man muss ja echt sagen, hochqualifiziertes weiße, kennst du, das wird immer professioneller und ja, ich weiß nicht, vielleicht in einem Jahr können wir zurückblicken und eine Buchreihe zu weiße, kennst du, kleine Rätselreihe dazu rausbringen. Wäre auf jeden Fall lustig. Würde mich auf jeden Fall super freuen, die Schnapsidee, irgendwie sowas zu implementieren. So sieht man das eigentlich, trägt absolut Früchte und absolut cool. Hätte ich mir selbst irgendwie nicht besser wünschen können. Super coole Sache, echt. Also ich selber habe Spaß daran, eins zu entwickeln oder zu generieren und wenn das dann noch von unseren Gästen dann so zelebriert wird, absolut der Hammer. Was soll ich dazu noch sagen?
So, damit du jetzt nicht die ganze Zeit nur zuhörst, denn jetzt kommen wir eigentlich, normalerweise kommen die Kommentare, das fällt natürlich aus. Dann haben wir ja immer noch die Rubrik, dass wir immer drei Spiele vorstellen. Da habe ich dich ja gerade quasi auch mal kurz vorher noch mit konfrontiert. Was wären denn so drei Spiele, die du gerade unseren Hörern einfach mal ans Herz legen möchtest oder wo du mal was zu loswerden möchtest?
Okay. Das erste ist mal Pandemie Legacy 2. Mhm. Und zwar ist das Thema hier Spiele, die man gern spielen würde, aber noch nicht gespielt hat. Weil, nämlich, also ich kann das niemandem aufs Herz legen direkt, sondern ich, das ist bei mir ein Spiel, was ich gern spielen würde und was jetzt einfach, gerade auch in der heutigen Zeit, Legacy-Spiele, man muss regelmäßig zusammenkommen, leider noch ungespielt, trotzdem tollen Thema und ich würde es so gern spielen, leider ungespielt im Eck liegt. Ja.
Also das ist das. Also das klassische Pile of Shame-Spiel, ja, was immer noch irgendwo genau in der Ecke liegt. Seit wann ist es auf deinem Pile of Shame?
Sicher schon ein halbes Jahr, ja. Also ich habe es damals günstig gekauft, habe mir gedacht, jawohl, Pandemie Legacy 1 hat so gute Kritiken gegeben und das gibt's jetzt günstig, das nehme ich mal, ja. Hat sich nicht ergeben bisher zum Spielen, wird hoffentlich noch kommen, aber ja, also das ist sozusagen mein Beispiel für ein Pile of Shame Spiel.
Wie groß ist denn ein Pile of Shame? Ist es das einzige Spiel, dann ist es ja in Ordnung, oder? Ist ja so wie bei den meisten Brettspielleuten irgendwie, dass man so plötzlich 20, 30 Spiele auf dem Pile of Shame hat?
Er ist jetzt in den letzten Monaten gewachsen, ja, weil ich habe doch ein paar Spiele bekommen noch, eingeschweißt und so weiter. Und ja, die Spielerunden fehlen jetzt gerade momentan. Mhm. Ich weiß, es wäre jetzt schon gegangen, Aber ich spiele dann auch so in einem öffentlichen Spiele-Club auch und da gibt es dann schon die Einschränkung, dass man mit Maske spielen müsste und habe ich eigentlich keine Lust dazu, und mir gedacht gehabt, naja, wenn das schnell vorbei ist, vielleicht danach. Die Hoffnung hat sich, glaube ich, jetzt verflogen. Aber ja, wir werden schauen. Vielleicht gibt es noch mal eine private Runde. Genau, wir haben in 3 Wochen was geplant am Wochenende. Da kann es sein, dass ich einmal das eine oder andere mitnehme.
Wie ist das so bei euch momentan, die ganze Corona-Lage? Gibt es da weiterhin irgendwelche Einschränkungen? Also hier in Deutschland ist ja so, dass an den meisten Stellen so einige Lockerungen eintreten. Obwohl ich gestern noch mit jemandem aus München gequatscht habe und die hat gesagt, dass jetzt so langsam auch wieder so Kontaktbeschränkungen zumindest in München und so eintreten, dass sie da wieder sich nur mit so 5 Leuten treffen. Wie ist das bei euch?
Also bei uns war das Sommer super. Bezüglich kaum Einschränkungen und es war wirklich ganz normaler Betrieb, war sehr schön. Aber jetzt sind die Zahlen gestiegen, jetzt gibt es wieder die Einschränkungen, Maske auch in allen Geschäften und jetzt sind auch größere Gruppen untersagt und dass man das jetzt ein bisschen wieder in den Griff bekommt. Ich hoffe, dass es klappt. Werden wir schauen. Aber ja, eine Maske tragen ist jetzt nicht so, was mich jetzt stört für, sagen wir, so eine halbe Stunde im Geschäft oder so. Das macht mir nichts aus. Aber zum Spielen ist es dann schon 3-4 Stunden lang. Nicht grad. Vielleicht ist das auch eine Gewöhnungssache. Und wenn man es dann nochmal macht, dann fällt es einem gar nicht mehr auf. Aber ja.
Also ich bin da bei dir. Mir reicht das immer schon auf der Arbeit, wenn ich das mal tragen muss. Ich kenne auch viele Leute, die wirklich stundenlang tragen müssen. A, kriegst du ja wirklich schwerer Luft dadurch und B, kenne ich viele Leute, die kriegen dann so mittlerweile schon so Ausschlag und dann ist alles wund und so. Also insofern, ich verstehe das voll und ganz. Also ich hätte jetzt auch keine Lust, 3-4 Stunden da mit der Maske zu sitzen. Aber was ist denn dein zweites Spiel?
Ja, das zweite Spiel habe ich Concordia ausgesucht, weil, ja, das spielen wir immer noch gern. Es hat einen tollen Mechanismus. Es hat eine Art Rondellmechanismus mit Karten, sprich, du hast alle Karten auf der Hand, spielst dann einzeln Karten, solange bis du ausrasten willst, dann gibt's eine spezielle Karte, wo du dann wieder den ganzen Kartenstapel zurück auf die Hand kriegst. Und das, was die Karten machen, ist auch interessant und spannend. Der Zug geht schnell, man kann es zu 5 oder ich glaube sogar zu 6 spielen, zu 5 einmal auf alle Fälle spielen. Und ein Spiel, was wir eigentlich in unserer Runde immer gerne spielen und immer wieder rausziehen und ja, ein Klassiker für mich, ja.
Da würde ich jetzt direkt mal einhaken und mal eine kleine Frage dazwischen stellen. Wie ist das denn, wenn man Spiele entwickelt? Achtet man dann extrem auf die Mechaniken, weil du jetzt gerade auch schon den Mechanismus angesprochen hast? Bist du jemand, der dann so ein Spiel auch so analysiert und mal guckt, so, okay, wie greift das ineinander? Kann ich da vielleicht was für mein nächstes Spiel mit rausnehmen? Oder spielst du einfach so drauf los und merkst so, wenn irgendwas cool ist, ach ja, das funktioniert ja ganz gut, oder guckst du das schon genauer an?
Eigentlich eher Letzteres. Das heißt, ich spiele schon drauf los und analysiere das nicht vielleicht unterbewusst oder so. Also ich spiele eigentlich drauf los. Aber wahrscheinlich unterbewusst passiert es dann schon, ja, dass man die Mechaniken analysiert und wenn einem was besonders gut gefällt zum Beispiel, dann bleibt das schon im Hinterkopf. Oder wenn einem etwas zum Beispiel nicht gefällt oder so, also man sieht es wahrscheinlich schon eine Spur anders, aber ich, also ist eine gute Frage, ja. Vielleicht jetzt, wo du mich gefragt hast, fange ich an zu analysieren. Bisher habe ich immer nur locker drauf losgespielt. Vielen Dank.
Ab jetzt habe ich Alexander Pfister den Spaß am Spielen genommen. Er wird jetzt nur noch Spiele analysieren.
Analysieren, ja, genau.
Ja, sehr gut. Ich hoffe natürlich nicht, aber finde ich jetzt eine interessante Frage. Genauso, da komme ich nachher auch nochmal drauf. Ist immer so die Frage, was war zuerst das Thema und Mechanik oder sowas, machen wir gleich. Und Spiel Nummer 3, damit wir auch gleich den Daniel mal wieder einspielen können, weil der hat ja so wenig zu sagen momentan. Hörst du mich?
Nein, dich schon, aber Daniel nicht.
Ach so, nee, alles gut. Du bist auch jetzt erst noch dran mit deinem dritten Spiel und danach spiele ich den Daniel ein.
okay, ich habe gedacht, er kommt jetzt.
Nein. Okay. Erst bist du noch dran mit deinem dritten Spiel, genau.
Und mein drittes Spiel ist ganz andere Kategorie, Heckmeck. Ich komme deshalb drauf, weil mein Spiel Monster Expedition wird oft mit Heckmeck verglichen und tatsächlich war das auch gewisse Inspiration dazu. Und da will ich jetzt auch Heckmeck einfach nennen als altes, klassisches Absackerspiel, was wir einfach immer sehr oft gespielt haben und Spaß dabei haben und was ich auch immer jetzt immer noch gerne raushole. Und bei uns auch im Spielekreis, im Spieleclub gibt's auch immer wieder Turniere dazu. Ein Spiel, wo du mit allen Würfeln würfelst und gleiche Augenzahlen rauslegen kannst und dann entscheiden kannst, ob du weiter würfelst oder aufhörst. Und wenn du weiter würfelst, musst du wieder neu würfeln und eine andere Augenzahl rauswürfeln. Und man sieht die Chance, abzustürzen, also mal keine Augenzahl rauszulegen, die nimmt dann immer mehr und mehr ab, je mehr Augenzahlen draußen liegen. Und mit diesen Zahlen nimmt man sich dann so Steine aus der Mitte und da sind Würmer oben und wer die meisten Würmer hat, gewinnt. Und ein Würfelspiel, was sich einfach schnell erklärt ist, Spaß macht und ja, solche Absackerspiele haben auch immer wieder einen festen Platz bei uns und werden immer gern gespielt.
Also es ist, ich bin gerade so ein bisschen, wie soll ich das sagen, überrascht, denn du hast gerade so viele Punkte angesprochen, die wir entweder schon in irgendwelchen Folgen hatten, wo Leute uns drauf angesprochen haben, was wir gerne mal in den nächsten Folgen machen könnten. Du bist gerade so der absolute Allrounder. Du hast Concordia und Pandemic. Das waren schon mal zum Beispiel zwei Spiele, die wir zuletzt auch mal hatten. Bei mir ist es ausgezogen, nicht weil es ein schlechtes Spiel war, Pandemic 1, sondern einfach, weil, wie du schon gesagt hast, die Gruppe nicht mehr zusammenkam. Und ich momentan dann halt gucke, dass ich eher so Spiele habe, die man so in einer Runde mal zocken kann halt, ne? Dann hast du Concordia genannt. Ich glaube, das hat der Daniel sich erst vor 4 Wochen gekauft, ist auch schon relativ heiß auf das Spiel. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon gespielt hat. Auf jeden Fall dann Concordia. Dann hast du das Thema aufgebracht, sag ich mal, auch etwas ältere Spiele, ne, die ja trotzdem noch ihre Daseinsberechtigung haben. Absackerspiele, also gefühlt könnte ich mit dir jetzt locker 5 Folgen füllen. Also insofern, ja, vielleicht kommen wir irgendwann nochmal auf dich zu. Dann würde ich jetzt meine 3 Spiele starten, denn wenn der Daniel seine 3 Spiele nennt, dann stellt er danach schon direkt die erste Frage an dich. Und das erste Spiel, was ich an der Stelle nennen würde, ist Twilight Imperium, die 3. Edition. Und zwar bin ich ja gerade in Vorbereitung auf dieses Wochenende, da habe ich dir ja vorhin auch schon von erzählt, im Schwarzwald. Und ich habe mir die Druckdaten, also Twilight Imperium 3. Edition gab es ja nur auf Englisch. Und ich habe halt ein paar Leute dabei, die haben im Prinzip kein Problem mit Englisch, die sagen aber, naja, solange sie es auf Deutsch spielen können, ist es besser. Und da gab es halt ganz viele Fans, die quasi diese Karten alle übersetzt haben. Und jetzt ist es halt in der Tat so, dass ich mir das alles ausgedruckt habe, die ganzen Völkerrassen laminiert habe und jetzt gerade alles in Handarbeit am Ausschneiden und am Sleeven bin, damit wir dann im Schwarzwald Twilight Imperium auf Deutsch spielen können. Und jetzt gleich, wenn wir quasi durch sind, fahre ich zur Druckerei, die letzten Sachen abholen und dann ja wird nochmal im Akkord geschnibbelt. Also finde ich richtig, richtig cool und da freue ich mich auch sehr drauf. Dann würde ich ganz gerne über das Spiel Churchill sprechen. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gemacht habe, ich würde es gerne mal tun. Kennst du das Spiel? Ist das so ein Nein. bisschen dein Bereich? Gar nicht?
Überhaupt nicht gehört oder so. Ist das ein Cosim oder so?
Ja, genau. Das ist, das ist von GMT und in dem Spiel geht's halt um das Thema die 3 großen Mächte. Einer spielt Stalin, einer spielt Churchill, der andere Roosevelt und das Brett ist halt so zweigeteilt. Das finde ich schon mal relativ spannend, weil auf der einen Seite ist dann so dieser Verhandlungstisch, der runde Tisch, wo dieses Tauziehen stattfindet. Auf der rechten Seite sieht man dann so die Kriegsschauplätze in Europa und im Pazifik und im Prinzip wir spielen diese Verhandlungen, die dann quasi den Verlauf des Krieges so ein bisschen beeinflussen. Und fand ich super. Also das Thema ist natürlich immer sehr speziell. Also ich kenne viele Leute, die sagen, Kriegsthema mag ich nicht so, kann ich auch nachvollziehen. Also es ist halt ein GMT-Titel und die sind halt auch historisch sehr gut recherchiert. Also da sind alle Charaktere, die drin vorkommen, die, ich sag jetzt mal, die Fähigkeiten der Karten sind auf die Charaktere mit angepasst. Und da findet auch ein so tiefes Metagaming statt, weil Das Spannende ist ja, wenn man sich den Kriegsverlauf anguckt, war es ja so, dass diese drei Mächte ja zusammen gewonnen haben, aber dass jeder trotzdem seinen eigenen Plan mit Deutschland und mit dem Verlauf des Krieges hatte. Und das fühlt man in diesem Spiel richtig. Auf der einen Seite gibt es Momente, wo man die gegnerische Partei unterstützen muss, damit man selber weiterkommt. Obwohl man die ganze Zeit denkt, so, nee, warum soll ich dem jetzt helfen? Ich will doch meine Sachen durchziehen, aber wenn man ihm nicht hilft, kommt man nicht weiter, so, ne? Und das fand ich so spannend und es hat so viel Spaß gemacht und man ist so tief drin in diesem Taktieren und wirklich auch die Themen, die man in dieser Konferenz bespricht, finde ich super spannend. Schade natürlich, dass das Spiel sehr schwer zu kriegen ist. Ich habe es mal geschenkt bekommen in einer Wette, weil ich eine Wette gewonnen habe. Ansonsten sehr schwer dran zu kommen. Kann ich eigentlich noch nichts zu sagen, aber nach dem Video ist ein Verlag auf mich zugekommen, beziehungsweise ich habe es schon mal auf Instagram gepostet und da ist ein Verlag auf mich zugekommen, die gefragt, ob ich ihnen mein Exemplar mal ausleihe, weil sie ein Auge drauf geworfen haben. Wer weiß, vielleicht wird es ja im Nachgang noch lokalisiert. Ich bin gespannt. Und
ist das ein Spiel, was du öfters als einmal spielen kannst oder so, weil du sagst Geheimziele und so weiter? Plant man das nicht dann, dein Geheimziel nach der ersten Partie?
Nee, also du kannst auf jeden Fall ganz oft spielen. Also du hast im Prinzip kein geheimes Ziel. Also im Prinzip, jeder hat das im Prinzip dasselbe Ziel, die meisten Siegpunkte zu generieren. Nur jede Fraktion, und das ist aber auch offen für alle, also jeder sieht, wie der andere Siegpunkte generieren kann. Das ist kein Geheimnis. Also nur mal als Beispiel, nehmen wir mal Europa. In Europa hat man die Ostfront natürlich mit der Sowjetunion oder mit Russland und auf der Westfront sind halt die Amerikaner. Und dann ist es eben so, dass solange, nur als Beispiel, es gibt dann so als politisches Thema, die nennen sich Issues, kann ich zum Beispiel das Thema die zweite Front debattieren. Und wenn die dann ausgelöst wird, dann müssen die Amerikaner den D-Day starten. Solange aber der D-Day noch nicht stattfindet, schicken die deutschen Reservetruppen alle ihre Soldaten an die Ostfront. Das heißt, ich als Spieler mit Stalin habe halt massive Schwierigkeiten, die Ostfront weiterzuschieben, solange der D-Day nicht stattfindet. Jetzt kann natürlich der amerikanische Spieler sagen, okay, ich kümmere mich da erstmal noch nicht drum, dann hängt der russische Spieler natürlich fest. Das heißt, der russische Spieler kann aufgrund der Entwicklung in der Konferenz, weil man dann so Token quasi sich freispielt, wenn die am Ende auf seiner Leiste sind. Und dann kann ich diese Token zum Beispiel darüber legen und kann dann den amerikanischen Spieler zwingen, in diese Front zu investieren. Das heißt, er muss seine Produktionskosten da reinsetzen, um dann die Front voranzutreiben. Und wenn dann natürlich der D-Day stattfindet, dann teilen sich die Front und dann kommt der Spieler, der Stalin spielt, halt auch wieder besser durch. Ne? Also so als Beispiel. Ne? Also das ist super spannendes Thema. Und dann haben halt so bestimmte Karten noch so Fähigkeiten. Ich meine, wie es halt auch so war, Roosevelt ist ja damals gestorben. Ne? Der hat ja, glaube ich, einen Herzinfarkt gehabt. Und dann ist ja Truman Präsident geworden. Und auch hier in dem Spiel ist so, der amerikanische Spieler muss halt jedes Mal, nachdem Roosevelt quasi was gemacht hat, muss er für ihn würfeln. Und eventuell stirbt Roosevelt dann irgendwann, wird durch Truman ersetzt. Also super gut gemacht, muss ich wirklich sagen. Also ich bin immer noch hin und weg von diesem Spielerlebnis. Und wie gesagt, das Thema kann ich verstehen, wenn man da sagt, das ist nicht unbedingt so seins. Aber mechanisch und auch so von der historischen Korrektheit bin ich hin und weg von diesem Spiel. Also kann ich jedem mal ans Herz legen, sich das mal anzugucken, sofern man sich mit dem Thema so ein bisschen arrangieren kann. Guckst du dir auch mal an. Ich kann es wirklich sehr empfehlen. Aber es ist halt schwer dran zu kommen. Also weil GMT macht das ja immer so, dass sie immer warten, bis sie so und so viele Vorbestellungen haben, weil der deutsche Markt für die doch sehr klein ist, weil natürlich in Deutschland so Kriegsspiele allgemein halt nicht so einen hohen Absatz haben. Ne? Aber ja. Mhm. Bin gespannt, ob da noch mal irgendwas kommt. Und das letzte Spiel, wo ich jetzt gerne noch mal kurz drüber sprechen möchte, ist World of Warcraft. Hast du früher mal World of Warcraft gespielt?
Ich hatte Freunde, die es gespielt haben. Ich leider selbst nie. Also wahrscheinlich bin ich froh, weil das hätte mir so gut gefallen. Ich hätte Stunden investiert. Ja. Aber ich habe es nie gespielt.
Okay, ja, da gibt's ja einmal dieses ganz große Ding da, World of Warcraft, das Brettspiel. Und das hat mir jetzt ein ganz, ganz netter Hörer letztens vorbeigebracht, denn der wohnt irgendwie gefühlt nur 15 Kilometer von mir entfernt und haben auch einen kleinen Brettspielschnack gehalten. Das steht jetzt bei mir ja auch. Ich habe schon angefangen, die Regeln zu lesen. Ich bin echt gespannt drauf, weil als es rausgekommen ist, ich weiß gar nicht, glaube ich, wann genau es rauskommt, das kann ich noch nicht mal sagen, irgendwann Anfang der 2000er oder so, hat sehr gute Kritiken bekommen. Viele sagen, das Spiel ist nicht so gut gealtert, weil halt doch so ein paar Mechaniken das Spiel so ein bisschen lähmen. Also es ist halt ein Teamspiel, ne? Es gibt halt, der eine Spieler spielt die Horde, der andere die Allianz und im Prinzip spielt man zu zweit, zu viert oder zu sechst. So, es gibt natürlich Regeladaptionen für ungerade Spielerzahlen. Es ist halt so, wenn ich das richtig gelesen habe, ich habe mal so ein bisschen reingeguckt, das Spiel ist auf 30 Runden ausgelegt und in einer Runde macht eine Fraktion all ihre Aktionen. Das heißt, in einer Runde macht eine Fraktion, also jeder Spieler hat dann zwei Aktionen. In der Zwischenzeit kann die andere Fraktion, die macht nichts, sie plant im Prinzip nur wieder ihre nächste Spielrunde. Das heißt, jede Fraktion kommt 15 Mal dran und irgendwann muss man halt diesen Overlord halt umbringen oder umkillen. Und da sagen halt viele, dass das Spiel natürlich so ein bisschen lehnt, weil du halt irgendwie gefühlt mal so 10, 15 Minuten gar nichts machst, außer jetzt erstmal so zu überlegen, was mache ich. So eine Player-Interaction ist auch nicht so wirklich gegeben. Man kann sich zwar so ein bisschen mal attackieren, wenn man jemanden mal überfällt, aber im Prinzip ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit sage, komm, wir greifen jetzt die ganze Zeit die Horde an, aber das bringt einem halt relativ wenig, weil man theoretisch nur so ein bisschen was klauen kann. Ne? Ich habe mit dem Matti gesprochen von Powerplant Games, der findet das Spiel recht gut. Allerdings ist auch hier wieder das Problem, halt out of print. Ne? Die erste Erweiterung, die gibt's nur in kleinen Stückzahlen. Das heißt, du zahlst für die erste Erweiterung alleine schon 200 Euro, wenn du sie dir holen willst. Ja, keine Ahnung. Ich guck's mir auf jeden Fall mal an, ich bin gespannt drauf. Hast du dir denn auch mal irgendwann mal Hand aufs Herz ein Spiel gekauft, was out of print war, weil du es gerne haben wolltest und dann teurer gekauft, ja, als es gab? Welches? Ja,
auf jeden Fall, also Outpost zum Beispiel. Das weiß ich nicht, ob dir das was sagt, Outpost.
Der Name sagt mir was, aber ich kann es gar nicht zuordnen.
Also Outpost ist ein Spiel, das ist schon, glaube ich, wirklich 40 Jahre alt oder so, also wirklich super alt, ist ein wahnsinnig toller Engine-Builder, der überhaupt aber keinen Aufholmechanismus hat. Das heißt, wenn da einer ein bisschen in Führung ist, dann wird er gut, wird er wahrscheinlich gewinnen, ja, weil sich das einfach mit dem Schneeballeffekt immer weiter verstärkt. Aber war damals ein super Spiel, hat man auch zu sechs spielen können. Und danach kam ein Spiel, was dasselbe Prinzip hatte auf Fantasy-Ebene. Und zwar war das Zepter von Zavandor. Und das war dann, hat mir fast schon besser gefallen. Und ich war sehr glücklich, dass der Verlag, der Zepter von Zavandor gemacht hat, das war nämlich Lookout Games, mein Spiel, die Minen von Zavandor, das ist einer meiner ersten Spiele, genommen hat und auch in dieses Universum reingebracht hat. Ja. Also war eine tolle Sache. Also Outpost war damals ein Sammlerstück mit 200 Euro und so weiter.
Eikaramba.
Ich hab's dann aber, ja, Wahnsinn, ja. Ich habe es dann verkauft, ich habe es nie gespielt. Ist so wieder so eine Sache. Da denkst du, man muss es unbedingt haben und dann ist es 200 Euro wert, dann willst du es nicht unbedingt spielen und dann denkst du, komm, Spiel eh nicht und Zepter von Zavandor hat mir besser gefallen, also habe ich es dann wieder verkauft.
Hast es denn wenigstens für plus minus null verkauft oder wie ist es dann weggegangen?
Ich glaube, ich habe es auf eBay gekauft und ich habe es dann einem Freien für vielleicht 20 Euro billiger verkauft.
Okay. Okay. Ich wollte gerade sagen, für 200 gekauft und für 20 verkauft, aber.
Ich weiß jetzt nicht, wie es hier heutzutage steht. Es gibt so ein paar Spiele, Sammlerspiele, die sind wahnsinnig viel wert. Mhm. Ja. Und dann gibt es einen Nachdruck und Wurm. Mhm. Und der Preis sinkt dann in den Keller. Ja. Aber ja, ein Freund von mir hat auch total viel alte Evelyn Hill-Spiele, Fortress America krass. Und so weiter.
Ja.
Die sind ja auch, sind das Evelyn Hill-Spiele? Oder MB, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls so diese alte Serie da. Shogun, Fortress America und so weiter. Das sind ja auch alle eigentlich viel wert. Er wird sie nie mehr spielen. Sie stehen halt herum. Sie sind auch spielerisch überhaupt nicht mehr wirklich wertvoll, sag ich jetzt mal. Also wenn man es spielen würde, ist das so eine schöne Erinnerung an damals, wie toll das damals war, weil es noch keine Spiele gegeben hat. Aber heutzutage ist es genauso Situationen, wie du beschreibst mit der Downtime. Das war früher kein Thema. Also ich meine, Downtime hat es früher nicht gegeben als Wort. Da war es normal, dass einer 15 Minuten für seinen Zug brauchte und dann der andere dran kam und das Spiel 6 Stunden dauerte und man hat am Schluss ein super Spielerlebnis gehabt oder mal zumindest gefühlt. jetzt heutzutage, ja, da wird ein bisschen auf Effizienz geschaut, wie kriege ich es auf 2 Stunden runter, wie senkt man die Downtime, ist eh gut. Aber natürlich irgendwie war auch die damalige Zeit jetzt aus meiner Sicht eine schöne Zeit, wo man einfach gesagt hat, man nimmt sich einen ganzen Nachmittag frei und spielt jetzt in 5 Stunden ganz ohne Druck dieses epische Spiel runter und hat so seinen Spaß damit. Und wenn man jetzt 15 Minuten nicht drankommt, dann kommt man halt nicht dran, ist egal.
Ja, wir hatten auch mal so eine Folge, wo wir auch mal so Zeitreise durch die 80er, 90er gemacht haben und mal so alte Spiele besprochen haben, wo wir auch mal so geguckt haben, was heißt eigentlich, dass ein Spiel nicht gut gealtert ist oder sowas, ne? Und da hatten wir halt auch, also beste Beispiel ist halt jetzt wieder Twilight Imperium, das ist ja auch so ein Spiel, das spielst du im Prinzip 1-2 Mal im Jahr und dann nimmt man sich halt auch die Zeit, ne? Aber wie du schon sagst, also ich finde ich auch super spannend, da würde ich auch gerne nachher nochmal drauf eingehen, was du gerade gesagt hast, auch dieses, dass man sich halt wirklich auch um diese Effizienz kümmert, ne? Dass man guckt, Mensch, wie kriege ich denn jetzt die Downtime runter oder so, ne? Aber ich finde, also ist meine Ansicht der Dinge, es gibt halt Spiele, da finde ich, ist die Downtime okay. Also nimmt man das in Kauf, ne? Wenn ich jetzt, ich glaube, es kommt so auf die Art und Weise Spiels an. Du hast vorhin zum Beispiel das Thema Absacker angesprochen, ne? Bei einem Absacker will ich natürlich, keine Ahnung, dass mein Zug 20 Sekunden dauert und 2 Minuten später bin ich wieder dran, so, ne? Aber wenn ich jetzt so ein episches Spiel zocke, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, ich finde, da ist das mal okay. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Dann würde ich jetzt einmal, das waren die 3 Spiele, ne? Fand ich übrigens schon mal sehr spannend. Wie gesagt, ich glaube, ich könnte mit dir jetzt noch 100 Stunden quatschen. Aber jetzt wollen wir mal den Daniel eben zu Wort kommen lassen. Weil der hat sich natürlich auch Mühe gegeben und hat jetzt auch nochmal seine 3 Spiele eingesprochen. Dazu musst du wissen, normalerweise, wenn der Daniel sagt, dass er 3 Spiele vorbereitet hat, sind es meistens 4+, also keine Ahnung, immer deutlich mehr. Und wenn er sagt, oder wenn wir sagen, wir halten uns kurz, dann wird es meistens auch ein bisschen länger. Aber er hat versprochen, sich diesmal kurz zu halten. Schauen wir mal.
Ja, dann habe ich auch noch natürlich meine Spiele, meine 3 Spiele quasi rausgesucht und diesmal halte ich mich tatsächlich kurz. Da will ich gar nicht groß rumschwaden, damit der Potti jetzt auch nicht großartig schimpft. Ich habe tatsächlich nochmal Roma et Alea gespielt, in einer Dreierrunde das Ganze wieder. Ich hatte mich ja in der vergangenen Woche mit dem Eugi getroffen und ja, auch da war es wieder so, dass es wirklich allen super gefallen hat. Wir hatten super viel Spaß. Es ist echt das komplexeste Game der Roll-and-Ride-Reihe. Die Frage ist halt, es hätte auch ein Brettspiel sein können, mit vielleicht irgendwelchen Miniaturen, die man so aufs Brett bringt. Aber so in der Form, wie es konzipiert ist, ist es auf jeden Fall ein cooles Roll-and-Ride-Spiel, es macht auch so Spaß, es macht auch so Sinn und ich finde es mega. Dann nochmal Skulking the Dice Game auf den Tisch gekommen bei mir oder bei uns und auch das hat echt wieder super für Lacher gesorgt. Der Ante war auch übrigens zeitgleich da mit dem Eugi und der war jetzt quasi der Noobie bei den beiden Spielen und beide Spiele haben ihm gefallen. Bei Roma und Alea, da konnte man zwischendurch beobachten, dass ihm da so ein bisschen der Kopf geraucht hat. aber auch verständlich, bei der Erstpartie ist, die ist wirklich eine Lernpartie, da muss man erstmal irgendwie einen Überblick finden über all die Möglichkeiten, die man hat. Ich bei meiner 3. Partie habe jetzt gemerkt, da hat man schon einen ganz guten Überblick mittlerweile und kann das Spiel tatsächlich auch genießen. Bei dem Dice Game war es jetzt auch nochmal, oder Skulking, das Würfelspiel, war es jetzt auch nochmal sehr witzig, dieses Moment des Zufalls zu erleben von so normalen Stichspielern, sage ich jetzt mal, die erwarten, ich kann ein bisschen vorplanen, was dann letztlich so desillusioniert wird und man da komplett mit seinen Ideen über einen Haufen geworfen wird oder seine Ideen werden auch über den Haufen geworfen, so müsste man es eigentlich formulieren. Und ja, war auf jeden Fall äußerst witzig. Dann werfe ich nochmal ein Spiel in die Runde, was bei mir nicht in Vergessenheit geraten ist, so würde ich es nicht sagen, aber ein bisschen vernachlässigt ist, aber trotzdem auf meiner Agenda steht, und zwar Batman Gotham City Chronicles. Ich habe nach unserem letzten Podcast selbstverständlich alles im Zeichen des Ich Lerne- und Leseregeln verstanden. Habe jetzt diese Woche die Regeln zu verbotenen Welten nochmal aufgefrischt. Die Regeln zu Barrage, zu Black Rose Wars und zu guter Letzt zu Batman. Und ja, also was soll ich sagen? Es ist schon komplex vom Ablauf, aber wirklich strukturiert das Ganze. Ich habe auf jeden Fall super viel Bock drauf, super viel Möglichkeiten. Man kann bei diesem Dungeon Crawler auf jeden Fall selber viele verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten treffen und abwägen, welche Aktionen man macht oder wie viele Aktionen man macht, und das macht es da nochmal richtig besonders, und ja, dementsprechend bin ich da auch nochmal gespannt drauf, wenn ich es auf den Tisch kriege. Es ist ein spezielles Spiel, und die Frage an der ganzen Geschichte ist dann natürlich, wie kriege ich das Ganze auf den Tisch, weil das wirklich ein Spiel ist, was nicht jedermanns Spiel ist, aber wer da auf die Spiel Bock hat, der wird auf jeden Fall nicht enttäuscht. Batman ist auf jeden Fall zu Recht bemalt bei mir ein ewiger Keeper, also das wird auf jeden Fall nicht ausziehen, ist aber leider auch ein Spiel, was nicht allzu häufig auf den Tisch kommt, wegen der Einstiegshürde, so würde ich es jetzt mal nennen. Also es ist jetzt kein anfängerfreundliches Einsteigerspiel, und da muss man schon Bock drauf haben. Aber dann zündet das Ding auf jeden Fall richtig. Ja.
So, kennst du die drei Spiele? Roma et Alea ist ja jetzt gerade frisch rausgekommen.
Richtig, na, das kenne ich zum Beispiel nicht. Ich hoffe, dass ich das einmal zum Spielen komme. Mhm. Klingt ja echt toll, die Beschreibung, würde ich mich drauf freuen. Mhm. Und Batman. Nein, das sagt mir auch nichts. Und das mittlere Spiel.
Skull King,
ja, klar, das habe ich gespielt. Hat mir sehr gut gefallen. Das war nicht überraschend, weil ja, man würde sich jetzt als Würfelspiel irgendwie erwarten. Ja, das ist sehr ähnlich und ähnliches Spielgefühl und so weiter. Mhm. Aber sie haben es echt super gemacht, muss ich echt sagen, wo man sagt, das müsste nicht einmal Skull King heißen. Das könnte auch irgendwie ein ganz neues Würfelspiel sein, weil es funktioniert mit schöner Mechanik. Hat mir auch sehr gut gefallen.
Ist auch momentan tatsächlich, Daniel hat das immer mal reingeworfen, und seitdem bei mir einer der meistgespielten Absacker tatsächlich. Das Skull King, das Würfelspiel, ist leider auch out of print. Also teilweise zahlt man dafür wieder 40-50 Euro, was ich auch immer ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, aber macht super viel Spaß. Ne? Roma et Alea bin ich mal gespannt drauf. Also der Daniel findet es richtig gut, hast ja auch ein bisschen in seiner Beschreibung rausgehört, ne? Ist recht angetan von dem Spiel. Ich habe jetzt mal so ein bisschen auch in Foren mal so ein bisschen geschaut, und es gibt doch Stimmen, die sagen, ja, irgendwie ist es zu komplex für ein Roll and Write. Viele sagen, man hätte das vielleicht mit Miniaturen und sowas machen können. Das findet Daniel gerade gut, weil es eben jetzt mal das Thema ein bisschen anders angeht. Ne? Wird momentan so ein bisschen kontrovers auf jeden Fall betrachtet. Und Batman Gotham City Chronicles war ja mal ein Kickstarter. Das war der Nachfolger von Conan damals, von Mythic Games, glaube ich. Bist du denn auf Kickstarter auch aktiv, oder ist das so eine Plattform, wo du dich so gar nicht mit befasst?
Doch, ich befasse mich schon, aber bin eher weniger der Käufer. Mhm. Also ich schaue gern rein, was läuft da ab. Zwei Freunde von mir haben Kickstarter gemacht vor ein paar Monaten, oder einer läuft sogar jetzt gerade mit Rift Force aus Wien. Und da schaue ich gern rein, wie das so läuft. Und da gibt's auch eine schöne Übersicht, wöchentlich rauskommt, was alle neu gestartet ist. Die schaue ich mir eigentlich auch durch. Mhm. Habe ich mir jetzt angewohnt. Warum, weiß ich eigentlich gar nicht. Wegsehe ich nicht, aber so wie einfach nur zum Schauen, aha, das geht jetzt gut, oder warum geht das jetzt gerade nicht? Oder auch so überraschende Sachen, wo ich mir denke, wow, schaut echt cool aus, warum ist das nur bei so wenig Euro gerade? Oder keine Ahnung, also es ist einfach so ein bisschen Zeitvertreib, dass ich da reinschaue.
Okay, ja, ich bin tatsächlich momentan bei Kickstarter nicht so aktiv, aus monetären Gründen, weil wenn man einmal mit Kickstarter anfängt, ist es halt ein Geldgrab, ne? Ich habe aber auch so, um das vielleicht mal jetzt einfach nur so, weil ich mich auch interessieren würde, was die Hörer dazu sagen. Wie siehst du das denn? Würdest du sagen, Kickstarter ist zu 100% nur eine Chance oder kann das auch ein Risiko bürgen? Also, weil ich habe jetzt zum Beispiel mal so die Erfahrung gemacht, wie du schon gesagt hast gerade, das fand ich auch wieder interessant. Du hast ja gesagt, man wundert sich, dann guckt man sich das an, sieht total toll aus und so, läuft nicht. Dann gibt's manchmal Kampagnen, die guckt man sich an, denkt so, spricht mich gar nicht an und die schießen durch die Decke. Weiß ich nicht, würdest du sagen, das ist nur eine Chance für kleine Verlage oder würdest du auch sagen, dass auch ein Risiko ist oder dass vielleicht das Risiko manchmal auch überwiegt, dass man dann vielleicht einen Blender zu Hause rumfliegen hat?
Also für die kleinen Verlage ist das sicher eine Chance, aber gleichzeitig hast du völlig recht mit dem Blender. Ich habe jetzt erst vor kurzem ein Spiel gespielt wieder. Irgendwie war das dann offensichtlich, das war Kickstarter. Mhm. Das habe ich mir gedacht beim Spielen, dann habe ich reingeschaut oder irgendwie so noch recherchiert, ja, war ein Kickstarter. Mhm. Weil das hat irgendwie nicht richtig Hand und Fuß gehabt, hat nicht richtig rund funktioniert. Ja? Und das ist es ja. Kein Mensch kann das erkennen. Ja? Das schaut toll aus und wow und das und so weiter und Beschreibung super. Aber ob das richtig rund ist, das merkt man nicht, ja. Mhm. Und ich glaube, das ist zum Beispiel auch so die Stärke von, um zum Beispiel jetzt zwei renommierte Autoren wie den Stefan Feller und Uwe Rosenberg in den Ring zu werfen. Ja, da weiß man einfach, das hat Hand und Fuß. Vielleicht klingt es gerade nicht so toll, das Spiel, aber man weiß, das wird spannend sein, das wird eng sein, das wird da werden die Zahlen stimmen und so weiter. Ja. Mhm. Im Kickstarter ist das vielleicht fast schon genau umgekehrt. Da hat man natürlich, das sind Leute oft, die mit Enthusiasmus und Herzblut reingehen in ein Spiel, haben das mit Freunden getestet und ist super und machen tolles Video und investieren da und dort rein und so weiter. Und am Schluss merkt man, ja, es ist vielleicht nicht ganz so toll. Aber stimmt natürlich nicht nur zu 10 oder 20%, weil inzwischen muss man ganz klar sagen, sind die Firmen so toll geworden und so professionell und nützen den wirklich als Vertriebskanal. Ja? Also eigentlich nicht mehr das, was es ursprünglich war, um jungen Unternehmen ein Projekt zu ermöglichen, sondern das sind schon eingesessene Unternehmen, die schon 10-mal Spiele erfolgreich gemacht haben, die einfach sozusagen den Vertrieb umgehen wollen, also das Geschäft und so und sagen, ja, sie verkaufen es halt direkt an den Kunden. Mhm. Ja. Und die haben aber dann natürlich auch Hand und Fuß, ja, die sind dann schon gut. Da steckt auch ein Team dahinter, das ist redaktionell bearbeitet.
Ja, genau, gibt es mittlerweile viele Verlage, die das so als Erstfinanzierung quasi nutzen, ne? Also, keine Ahnung, sei es Cool Mini or Not oder Mythic Games oder weiß der Geier was, die ja wirklich sehr häufig dann die Kampagnen erstmal über den Kickstarter shooten. Selbst Queen Games geht ja immer noch den Weg, dass sie immer noch mal über Kickstarter irgendwelche Big Boxen dann launchen oder so. Aber das wird ja teilweise auch manchmal ein bisschen kontrovers auch diskutiert, ob diese Unternehmen das überhaupt brauchen. Aber wie du auch schon richtig gesagt hast, man umgeht natürlich dadurch ein paar Steps, ne, und hat irgendwie das Geld irgendwie anders wahrscheinlich zur Verfügung. Man kann das Ganze ein bisschen anders steuern und sowas, ne? Gebe ich dir recht. Wie würdest du denn jetzt, um direkt mal einzusteigen, jetzt hast du ja gerade schon mal das Thema Playtesting ja so ein bisschen angerissen. Gehen wir doch jetzt mal das neue Spiel Cloud Age, was jetzt kommt von dir. Wie lange war das denn in der Entwicklung? Wie viele Playtesting-Runden waren da drin, bis du gesagt hast, jo, jetzt ist das Spiel rund, jetzt können wir da was draus machen?
Also das Spiel hat eher eine längere Geschichte. Es ist zusammen mit dem Arno Steinwender, haben wir da angefangen und es war immer so dieses Element im Vordergrund, dass ich Karten habe, wo ich nicht die ganze Information sehe, weil es verdeckt ist, ein bisschen teilweise der Information, und man aufgrund dieser unsicheren Information dann Entscheidungen treffen muss. Das war so immer ein bisschen im Vordergrund. Wir hatten dann eine Version, die war schon ganz okay, aber war noch nicht so genau auf dem Punkt oder noch nicht so super. Und dann haben wir weiterentwickelt und dann kam diese Idee mit den Wolken. Also warum sieht man teilweise der Information nicht? Kam die Idee mit den Wolken und so weiter. Und so kam auch das Thema rein. Und insgesamt dürfte das 2 bis 3 Jahre sein.
Mhm. Ja. Krass.
Und das ist auch so eine Sache, wo man sagt, okay, die erste Version, die war schon okay. Also hätte man da Kickstarter gemacht, hätte man das machen können, ja, wirklich. Und gesagt, und das wäre auch okay gewesen, das Spiel. Ja. Aber so war halt immer so das Gefühl da, Na, so ganz ist es noch nicht, oder? Da geht noch mehr. Mhm. Das ist es. Also es ist gut, aber da geht noch ein bisschen mehr mit dieser Idee. Und bis es dann zum Schluss eben zu Cloud Age wurde und das Spiel dann fertig war. Und wann ist es fertig? Dann, wenn man es ein paar Mal spielt und eigentlich keine Kritik mehr kommt und man selbst auch nicht mehr das Gefühl hat, da und dort gibt es noch Probleme. Mhm. Man also einfach merkt, weitere Tests bringen nicht viel, weil es kommt eh nichts mehr raus. Die Leute sagen eh nur noch, ja, super, funktioniert wunderbar. Mhm. Und dann ist der Zeitpunkt, dass man dann aufhören kann.
Aber ist es ja auch schon mal passiert, dass du gesagt hast, von dir aus jetzt, okay, für mich ist das Spiel jetzt rund und in unseren Playtesting-Runden war alles jetzt super und dann finde ich es top. Hast du denn auch schon mal Situationen gehabt, dass im Nachgang, keine Ahnung, irgendwann dir mal jemand geschrieben hat, Mensch, Alex, hier super Spiel, wir haben jetzt aber mal eine Situation gehabt, die haben wir nirgendwo gefunden. Ist das auch schon mal aufgekommen oder kannst du wirklich sagen, bisher weiße Weste, alles, was wir in den Playtesting-Runden hatten, ist immer abgedeckt gewesen?
Also, ich habe ja doch schon einige Spiele gemacht und da gibt's immer solche Situationen, wo du bei tausenden Partien, die draußen gespielt werden, quasi, dass die Leute was finden, was bei den 3 Partien oder nicht 3, bei deinen 10 Partien oder 15 Partien nicht passiert ist. Ja? Mhm. Die Leute spielen anders, als du gedacht hast. Ja? Oder ja, keine Ahnung. Ja? Also ich schaue auf das natürlich selbstverständlich, aber ja klar, passiert immer wieder, dass dies oder jenes vorkommt. Es war aber jetzt nie was Krasses dabei so. Wo ich wirklich sagen müsste, oh, das ist jetzt echt ein Problem für das Spiel, sondern, ja, weiß ich nicht, ja. Also, es kommt vor, ja, das kann man auch, das kann niemand ausschließen, weil selbst wenn du es 20 Mal zu Hause testest, draußen in der Welt wird's 10.000 Mal gespielt und dann, wenn das dann noch elektronisch nachverfolgt wird und dann zum Beispiel bei Terra Mystica rauskommt, diese eine Rasse gewinnt ihn, keine Ahnung, öfters als wie die andere Rasse, ja, da muss man halt ein bisschen nachschärfen, ja, oder bei Tapestry kam ja schon mit der ersten Auflage schon ein Errata-Zettel dazu, bitte ändert's das und das, weil das und das so nicht ganz gestimmt hat. Ich finde es jetzt auch nicht so wahnsinnig dramatisch, da macht man es halt, solange das Spiel jetzt nicht krass nicht funktioniert, ja, kann das schon passieren, gerade bei komplexeren Spielen.
Aber würdest du da sagen, dass da der Anspruch der Spieler auch einfach gestiegen ist? Ne? Also wir hatten jetzt gerade auch schon mal das Thema, dass früher so eine Downtime quasi, man ist davon ausgegangen, wenn ich jetzt spiele, dann warte ich halt auch mal 10 Minuten auf meinen Zug. Würdest du allgemein sagen, dass die Entwicklung so, dass sich da einiges getan hat, weil zum einen natürlich das Thema Downtime, was du schon mal angesprochen hast, zum anderen erwarten die Spiele ja immer weniger Fehler in den Spielern, sage ich mal. Ne? Also vielleicht vor 10 Jahren, wenn dann irgendwas aufgetreten wäre, hätte man gesagt, okay, dann mache ich es halt anders. Heutzutage ist aber doch durchaus öfters mal so, also du hast jetzt Tapestry angesprochen, ich mag es sehr gerne, ich freue mich auch jetzt auf die Erweiterung, wenn sie kommt, aber da gab es halt viele Leute, die sich massiv darüber geärgert haben, dass dann irgendwelche Völker stärker waren als die anderen. Würdest du sagen, dass das auf jeden Fall irgendwie, ist es eine positive oder eine schlechte Entwicklung, was meinst du?
Also ich glaube tatsächlich, dass die Spieler kritischer geworden sind und das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn du schon 100 Spiele zu Hause hast, dann erwartest du vom 101. Spiel, dass es besser ist, ja, oder dass es anders ist, dass das nicht gleich funktioniert wie 10-mal der Worker Placement Mechanismus, den du schon hast, dass da ein bisschen ein Kniff dabei ist. Also das wird tatsächlich, glaube ich, erwartet. Ich glaube auch, dass die stärkere Vernetzung ein großer Punkt ist. Also wenn ich jetzt 30 Jahre zurückgehe, ein Druckfehler hätte da nichts gemacht. Mhm. Ja, dann hätte einer geschrieben an den Verlag per Brief oder Fax geschrieben. Bei mir ist da ein Druckfehler. Der Verlag hätte ihm die korrigierte Sache gegeben und Thema wäre erledigt gewesen. Und das wäre dann 20 Mal passiert. Und die anderen 100 Mal hätten die Leute gesagt, ist mir zu blöd, da jetzt einen Brief zu schreiben. Ich tue das selber ausbessern. Aber heute du hast es nicht einmal gespielt, du liest schon von einem anderen, da ist ein Druckfehler, oh, dann willst du sofort auch die verbesserte Version, hättest du gar nicht damals mitbekommen, früher, aber jetzt schon. Und dann kommen die auf den Verlag zu und dann wird da eben auch gefordert, es soll doch verbessert werden, ich habe da bezahlt, das ist ein Druckfehler. Also ja, der Anspruch ist sicher gestiegen. Der Markt ist gestiegen. Ich glaube, je länger ein Land spielt, desto anspruchsvoller wird es. Und ich merke das ganz klar an Amerika, also USA versus Deutschland, wie da der Unterschied ist. Ja? Die USA ist jetzt erst in den letzten Jahren in den Aufbruch gekommen. Und man merkt, wie viel Euphorie da noch so herrscht und wow, dieses Spiel ist super und das und so weiter. Und vielleicht sind die auch von der Grundmentalität eher so wie die positiveren Leute, ja. Aber da ist schon eine positive Stimmung immer da, ja. Und ich merke schon auch in Deutschland, da wird schon gern kritisiert, da wird schon gern, das ist nicht so gut und so wird lieber gerne mal ein Spiel kritisiert, weil das Land einfach schon seit 30 Jahren spielt und die meisten, die spielen, haben schon seit 10 Jahren und 15 Jahren spielen sie. In Amerika spielt kaum einer länger wie 3 Jahre. Und das ist ein Riesenunterschied. Ja? Ich habe einen Freund gehabt, der hat neu angefangen zu spielen und immer wenn ich mit dem getestet habe, hat der gesagt, super Spiel, wow, das ist so gut, wow, und so weiter. Jedes Spiel, was der gespielt hat, war für ihn super. Ja? Der ist jetzt mittlerweile auch kritischer geworden, jetzt nach 10 Jahren, der kennt jetzt auch einige, aber das war wirklich so lustig, weil der am Anfang immer jedes Spiel super fand, wow, ist das cool, macht ihm voll Spaß. Es war auch schön irgendwie zu erleben, dass man mit so viel Freude reingeht und spielt, ich mag das ja auch gerne. Naja. Nicht immer jedes Spiel gleich, oh, das ist schlecht und wow und so weiter. Da hat man auch das Gefühl, warum spielt er überhaupt, wenn er alles schlecht findet. Ja. Aber das war dann so das andere Gegenteil. Mit dem hast du spielen können, was du willst, alle Spiele waren super. Also, zumindest am Anfang.
Finde ich auch super. Also ich finde, das ist immer das Typische. Ich habe ja auch mal so Leute, die nicht so viel zocken. Und ich zumindest suche mir dann mal spezielle Spiele auch raus, wo ich denke, okay, die sind ein bisschen catchy. Und bis jetzt auch immer jedes Spiel, boah, krass, ich wusste gar nicht, dass sowas geht und boah, und super. Auf jeden Fall relativ spannend. Obwohl ich glaube, hier in Deutschland ist das so ein Mix aus deutscher Nörgelmentalität und eben, dass man so viel spielt. Ich glaube, der Deutsche ist allgemein immer so, das passt mir nicht so. Dann dazu kommt eben noch dieses, dass wir jetzt schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren in dieser Spielebranche tätig sind. Irgendwer hat mal gesagt, dass, glaube ich, der deutsche Markt auch weltweit der größte Absatzmarkt ist, glaube ich, was Brettspiele angeht, ne?
Jetzt nicht mehr. Jetzt bei weitem nicht mehr. Nein. Das ist jetzt schon ganz anders. Also wenn ich meine Spiele anschaue, also vor 5 Jahren hätte es gestimmt, aber die Amerikaner, das geht so steil nach oben. Also das ist wirklich wow, der Markt explodiert wirklich. Ja. Also das, man muss sich einfach vorstellen, das ist A, ein Hype in Amerika, dass jetzt immer mehr Leute spielen. Und B, natürlich so viel mehr Leute, die da leben. Und das zusammen explodiert gerade der Markt richtig, beziehungsweise hat explodiert. Jetzt, glaube ich, ist schon auch langsam am Plafond erreicht. Und man merkt einfach auch, dass jetzt viele Leute schon beim Kaufen zurückhaltender sind. Also es ist jetzt so irgendwie die gewisse Marktsättigung, will ich nicht sagen, aber es gibt halt doch die Vielspieler, die jetzt mittlerweile auch schon ihre 100 Spiele zu Hause haben und die jetzt auch schon ein bisschen zurückhaltender sind. Aber vor 3 Jahren, da kommt was von Europa, müssen wir haben und wow, das ist gut und so weiter. Da sind ja so viele auch Firmen aufgekommen. Ja? Also Stonemaier Games ist ja eigentlich auch ein junges Unternehmen. Ja? Die waren vor 4 Jahren ganz woanders. Ja? Die sind jetzt auch durch Amerika einfach so stark explodiert. Und ja, die haben also Deutschland ganz klar abgehängt und die geben auch, muss man echt sagen, den Ton ein bisschen an. Ja? Also so Seiten wie Board Game Geek, da werden Meinungen auch gemacht.
Ja.
Da werden auch Hauptteil der Absätze geht nach Amerika. Das hat sich schon ein bisschen gewandelt.
Ja, auf jeden Fall. Bist du da sehr aktiv bei Board Game Geek, wenn du es jetzt schon ansprichst?
Ja, da bin ich sehr aktiv. Muss ich auch sagen, ich habe das Gefühl, dass da mehr Fans in Amerika sind und sich auf meine Spiele freuen, als wir hier in Deutschland. Ich glaube auch, war vielleicht auch gerade die richtige Zeit, ja, weil vor 2-3 Jahren kamen so Spiele wirklich in Amerika gut an, die bei uns hier durchschnittlich ankamen, um jetzt ein Spiel zu nehmen, war Oh My Goods. Mhm. Das war bei uns in Deutschland oder war in Deutschland, ja, war okay. Man hat gute Kritiken bekommen, aber es war jetzt kein Dauerbrenner oder irgendwie so, ja. Mhm. Aber in Amerika, wow, die auf diese Produktionsketten mit Geld und so weiter sind die total abgefahren. Und dann hat es noch den Rado gegeben, der die Erweiterung super gelohnt hat. Mhm. Und ja, das war dann ein Riesenerfolg. Und ja, also da sind auch ein bisschen die Spielergeschmäcker verschieden. Und ja, ich bin auf Modgame Geek sehr gern und auch aktiv, einfach auch, weil die Community zumindest bis vor kurzem, also bis vor einem Jahr, noch sehr euphorisch und positiv war und immer... ja, also immer sich positiv geäußert hat. Aber es tritt auch jetzt so ein bisschen die Situation ein, dass die Leute immer mehr Spiele haben, immer ein bisschen mehr kritisieren, anspruchsvoller werden. Mhm. Und ja, also da sieht man auch diese, ich sage jetzt einfach, normale Entwicklung, die man einfach hat.
Mhm. Bevor ich jetzt gleich mal die erste philosophische, wir kommen schon ins Plaudern, ich habe ja vom Daniel auch noch hier ein paar Sachen vorbereitet, oder der Daniel hat was vorbereitet, gleich eine sehr philosophische Frage tatsächlich. Eine Frage noch, wenn wir jetzt gerade schon bei Boardgame Geek und so weiter sind, jetzt ist ja dieses Jahr, aufgrund von Corona, wird die Messe ja digital stattfinden. Ne? Wie sieht denn da dein Timetable aus? Ich weiß, letztes Jahr hatten wir ja auch schon mal gequatscht, ob wir uns da vielleicht mal treffen, dann bist du ja gar nicht erst gekommen, weil ja irgendwas war, du warst ja gar nicht auf der Messe vertreten. Spielt dir das dieses Jahr auch so ein bisschen die Karten, dass du da auch, hast du da auch einige Termine online, so wie jetzt, dass du vielleicht auch mal in einem Livestream sein wirst oder sowas? Oder wie sieht da dein Zeitplan für die Messe aus?
Ja, ich werde da schon die eine oder andere Sache machen. Es wird jetzt gar nicht so viel sein, dass ich jetzt da dauer online bin oder so. Mhm. Aber die eine oder andere Sache wird es sicher geben. Cloud Age zum Beispiel wird ja erst im November, Anfang November gedruckt. Also es ist jetzt nicht so, dass man es direkt haben kann. Andererseits, was heißt schon direkt haben kann auf der Messe, nachdem sie physisch nicht stattfindet, macht es eh nicht so viel Unterschied. Aber man kann jetzt nicht so richtig in die Kamera halten. Ja. Also das ist vielleicht das ein bisschen ein kleiner Unterschied.
Okay. Und jetzt eine Frage, die hätte ich fast vergessen, weil du ja gesagt hast, Cloud Age schon 2 bis 3 Jahre Entwicklung. Wann ist nochmal Blackout rausgekommen? 2018 war das, ne? 2018, glaube ich, auf der Messe ist Blackout veröffentlicht worden, richtig?
Ja.
Ich meine 2018, ne? An wie vielen Spielen bist du denn gleichzeitig dran? Weil in dem Moment, wo Blackout ja quasi in den letzten Zügen war, musst du ja dann, wenn ich so richtig rechnen kann, schon zumindest mit Cloud Age dran gewesen sein, oder?
Ja, ja, na, ich habe meine 3, 4 Spiele, die gleichzeitig so ein bisschen laufen. Hm. Ich versuche, dass es nicht zu viele sind. Ich mag das nicht so gern, wenn da 6, 7 sind, ja. Hm. Aber 2, 3 laufen da gleichzeitig parallel. Und das ist übrigens auch durchaus üblich. Also ich bin viel mit anderen Autoren, spiele viel mit anderen Autoren und da hat jeder so 4, 5 Spiele, die er momentan gleichzeitig macht.
Okay, spannend. Da habe ich, komme ich nachher auch nochmal drauf. Jetzt suchen wir mal kurz hier. Der Daniel hat nämlich jetzt eine sehr philosophische Frage vorbereitet. Ich muss mal eben nur den richtigen Zeitpunkt gucken. Ich bereite dich schon mal vor, es hat was mit Great Western Trail zu tun. Halte ich schon mal fest. Muss mal kurz gucken.
So, dann habe ich ein paar Fragen. Ich bin selber ein bisschen aufgeregt, obwohl ich ja quasi den Alex oder dich, Alex, leider verpasse. An dieser Stelle ganz liebe Grüße von mir und ich hoffe, wir schaffen es dann aber trotzdem in naher Zukunft dann im persönlichen Austausch, jetzt leider nur über die Distanz. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, bevor ich wusste, dass du an unserem Podcast teilnimmst, worüber ich mich wirklich sehr, sehr freue. Für mich was ganz Besonderes auch, denn du bist ja tatsächlich eine wirkliche bekannte Größe im Brettspiel-Business, so würde ich jetzt mal sagen. Und wo wir jetzt den Podcast begonnen haben, hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten, dass man wirklich in einen schönen Austausch kommt mit wirklich ja bekannten Größen des Brettspielwesens. Und deswegen habe ich auch ein paar interessante Fragen für dich vorbereitet oder für uns auch als Zuhörer und die YouTube-Base als Zuschauer. Alex, Wenn du das Spiel Great Western Trail wärst und du könntest ein paar Tiles legen. Erstmal, welche Tiles würden dir bereit liegen? Also du hättest die Möglichkeit, sie auf deinem Spielfeld zu verbauen für dich auf deinem Weg. Und welche Tiles würdest du dann in welcher Reihenfolge auf deinem Weg verbauen? Also eine etwas philosophische Frage. Ich hoffe, sie ist verständlich gestellt.
So, dann bin ich jetzt mal gespannt. Wenn du das Spiel Great Western Trail wärst und du könntest die Teile verbauen, in welcher Reihenfolge würdest du das machen?
Wow.
So ist er.
Hey, ja, Great Western Trail ist ja schon super alt. Für mich.
Ja.
Die andere nicht, aber für mich ist es jetzt schon länger her, dass ich es gespielt habe. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was er meint für Teile. Ich nehme an, die Gebäude meint er. Und boah. Also wenn ich da jetzt mich entscheiden müsste, welche Gebäude lege ich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich eine spielerische Antwort geben soll oder ob das als philosophische Frage irgendwie jetzt ich philosophieren müsste. Ja? Dann mache ich mal die philosophische Frage. Also Geld ist sehr wichtig.
Ja.
Also alle Teile, die mir Geld bringen, sind deshalb einmal schon toll. Ich würde also Geldteile hinbauen. Ein gutes Personal darf in einem Unternehmen nicht fehlen. Das heißt, da gibt es ein Teil, wo man neues Personal günstig erwerben kann. Das würde ich auch nehmen, ja. Und zum Dritten geht es natürlich auch bei Great Western Trail um Vieh herumtreiben. Das heißt, da gibt es auch ein Gebäude, wo ich Vieh kaufen kann. Das würde ich auch hineingeben. Mhm. Das wären so meine drei Teile, die ich hergeben müsste. Ich weiß nicht, ob das philosophisch genug war, aber...
Ich finde schon. Okay, also ich fand, das hast du sehr philosophisch beantwortet und ich finde, da kann man eine Menge draus ziehen. Und dann gucken wir mal, was der Daniel noch so vorbereitet hat. Jetzt kommt die Daniel-Zeit.
Würde mich interessieren, wie entsteht denn so ein klassischer Pfister? Ich habe jetzt die letzten Interviews mit dir verfolgt. Und auch da ging es oft darum, dass Leute den Pfister halt blind kaufen und die Erwartungshaltung immer eine bestimmte ist, wo die Leute sagen, ja, den kannst du wirklich blind kaufen und der steht für Qualität. Wie entsteht für dich der klassische Pfister, dass du sagst, das Ding kann so in die Regale kommen?
Ja.
Ja, stimmt, dass das ein paar Leute schreiben. Es macht mich eh nervös, wenn die sagen, sie kaufen ein Spiel von mir blind. Erstens sage ich immer, bitte immer noch vorher informieren. Ich mache nicht nur die komplexeren Dinge, ich mache auch einfachere Dinge, ich mache verschiedene Sachen, will ich auch weiterhin machen, weil sie immer Spaß machen. Da muss man schauen, was einem liegt und was einem nicht so liegt. Und wenn es einem nicht blind kaufen. Ja, also immer vorher informieren. Aber ja, stimmt, ich schaue tatsächlich, also mir geht's nicht darum, ein Spiel einfach zu veröffentlichen und juhu, ich habe einen Vertrag und es ist jetzt im Regal und alles andere interessiert mich nicht. Nein, wenn ich selber das Gefühl habe, es passt nicht, dann will ich auch gar nicht, dass es veröffentlicht wird, auch wenn ein Verlag das machen würde. Mhm. Es kommen auch immer viele Verlage auf mich zu und habe ich nicht was und so weiter. Meistens muss ich da ablehnen, weil ich mache nur meine 2-3 Spiele und ich will auch gar nicht mehr machen. Es gibt so viele Spiele, ich versuche wirklich wenige zu machen, aber die dafür so gut wie möglich und auch so, dass ich das Gefühl habe, selbst wenn einer sagt, ja, so ganz meins ist es nicht, aber dass eigentlich niemand sagen kann, es ist schlecht. Ja, das will ich nicht, dass man echt sagt, da passt irgendwas nicht. Ja, ja, wie entsteht das? Es gibt da mal eine Grundidee, die ist sehr schnell gefunden. Die schreibe ich mal oft immer auf und ich zwinge mich auch dazu, dass ich nicht zu viele Spiele parallel habe. Aber wenn ich dann einmal eins abgeschlossen habe und ein neues anfange, dann arbeite ich mal an dieser Grundidee, dass die Spaß macht und versuche ja mal auch abstrakt vielleicht einmal ein bisschen zu testen, dass der Kernmechanismus mal gut ist. Und dann baue ich ein Spiel drumherum. Manchmal wird es leicht und ein einfaches Spiel, weil sich da nicht mehr nebenbei ausgeht. Manchmal wird es ein bisschen komplexer oder ein schweres Spiel, das kommt erst im Laufe der Entwicklung heraus. Mhm. Und ja, und da ist viel Handwerk dabei. Das heißt, die Idee ist wirklich schnell gemacht. Das Schwierige ist tatsächlich das Testen, das Umändern, das passt wieder nicht und so weiter. Und ich habe da auch wirklich super tolle Testspieler, die mir da ehrlich ein tolles Feedback eben auch geben. Mhm. Ich selber habe auch ein Gefühl beim Spielen selbst. Ich will auch nämlich immer mitspielen. Ja, das macht mir jetzt nicht so Spaß oder da waren jetzt coole Entscheidungen, das war jetzt nicht so toll und so weiter. Also ich bin da auch selbst mein Kritiker, bis ich so weit bin, dass ich sage, okay, das Spiel gefällt mir jetzt selbst irrsinnig gut und bei den anderen kommt es auch gut an, dann ist es dann für mich fertig. Also viel testen, dazugeben, wegnehmen, kann man was vereinfachen, bringt diese Regeln mehr wirklich so viel schöne Entscheidungen mit sich oder ist es besser, die Regel rauszunehmen, weil bei meinen komplexen Spielen würde man es vielleicht nicht erwarten, aber ich versuche tatsächlich mit den Regeln runterzukommen, um eher einen einfachen Einstieg zu erlauben. Mhm.
Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe auch mal eine Review zu Blackout gemacht damals, habe das Spiel ja sehr positiv auch bewertet, habe ja dann so ein bisschen so, sag ich mal, Meckern auf hohem Niveau gehabt, so ein, zwei kleine Punkte. Bist du denn jemand, der wirklich auch proaktiv, wenn so ein Spiel erscheint, sich wirklich versucht, alle möglichen Reviews mal anzugucken? Also für mich, ich hatte mich auch mega gefreut, weil wir dann auch so in so einen kurzen Diskurs gegangen sind und auch mal kurz drüber gesprochen haben. Suchst du das dann auch proaktiv und guckst auch manchmal so, ah ja, okay, hat er vielleicht recht oder guckst du nur so mal vereinzelt mal dann so rein und schaust halt mal?
Nein, ich schaue tatsächlich gerade, wenn ein Spiel rauskommt, bin ich da sehr aktiv und schaue da mit und bin da auch, glaube ich, wäre jeder aufgeregt und wie kommt's denn an und so weiter. Man hat ja dann doch nicht die Ahnung, ja. Und ja, also ich freue mich dann, wenn da natürlich gute Kritiken kommen, wenn schlechte Kritiken kommen, ist das auch okay, muss man auch damit leben, wenn es dem einen oder anderen jetzt nicht so gut gefällt oder dieses Element nicht der Geschmack entspricht, ist das auch okay. Und oft wird's meistens wird es ja auch begründet und so weiter. Da kann man an und für sich kann man da schon in einen Diskurs auftreten. Das mache ich aber eigentlich nicht so gern, weil das ist seine Meinung. Da gibt es jetzt nichts zu rütteln oder so. Und wenn der jetzt das Spiel jetzt nicht gut findet, dann ist es so. Passt, ja. Vielleicht kann man noch beim einen oder anderen noch was sagen oder ihn vielleicht noch schauen. Hast du schon auf Tag schaue, wenn das ein Glücksfaktor zu hoch vielleicht, dass man noch sagt, das mit dem kann man es ein bisschen ausgleichen. Aber grundsätzlich, na, also jede Meinung wird akzeptiert, auf jeden Fall so wie sie ist. Das lernt man ja auch beim Playtesten. Wenn da jemand ein Feedback gibt, dann ist das ein Feedback und fertig. Da braucht man jetzt nicht herumdiskutieren oder sich angegriffen fühlen, sondern das ist einfach dessen Geschmack oder Meinung. Passt so, muss was, lasse ich auch so stehen. Aber ja, ich bin natürlich schon aufgeregt. Wie kommt's an? Ich hoffe, dass es gut ankommt und lies dann mit. Und ja, bedanke mich auch meistens dafür oder so, weil es steckt ja auch von den Reviewer-Zeit drinnen. Der macht das ja auch, ja, also ich meine, das ist ja auch Arbeit, die er macht. Macht ihm natürlich Spaß. Meine Arbeit macht mir auch Spaß, aber trotzdem freut man sich, wenn man dann ein Dankeschön oder so hört oder ja, toll gemacht und so weiter.
Ja, also mir ist auch gerade nochmal das eingefallen. Ich hatte auch in dem Video anfangs gesagt, weil du das gerade eben auch schon aufgegriffen hast und der Daniel ja auch, es gibt ja so diese Leute, die sagen, als ein Fisser kannst du blind kaufen. Ich glaube, einer deiner ersten Feedbacks war, ja, freut mich natürlich, dass irgendwie so eine positive Euphorie entsteht, aber ich bevorzuge es dann wirklich, wenn man sich ein bisschen informiert und so. Also das ist anscheinend geblieben. Und nee, wir haben damals, es ging sich, glaube ich, nur so ein bisschen darum, ich hatte das noch nicht mal richtig moniert. Ich hatte nur gesagt, da war ja so eine Solo-Kampagne, glaube ich, drin. Und das Einzige, was ich, glaube ich, gesagt hatte, war, da hätte ich mir mehr von diesen Notfallplänen noch gewünscht, dass da irgendwie noch ein bisschen mehr Varianz drin ist oder so. Alles gut. Da hast du, glaube ich, auch gesagt, so ja, ist eine gute Idee. Und da hast du dann was gesagt, was mir bis heute noch irgendwie im Hinterkopf geblieben ist. Du hast gesagt, das wäre ja eine Idee für eine Erweiterung. Und seitdem warte ich auf eine Erweiterung für Blackout Hong Kong. Vielleicht kommt's ja irgendwann nochmal.
Ja, das ist der Vorteil bei den kleineren Verlagen. Ja. Also Maracaibo ist jetzt bei Games Up oder Cloud Age kommt auch bei einem kleineren Verlag. Da geht das alles ein bisschen leichter und einfacher. Der größere Verlag Plan G Plan B Games, der schaut, also ich weiß auch nicht, die schauen halt auf Absatzzahlen, lohnt sich's oder nicht und so weiter und längere Prozesse und dann ist schon das nächste Spiel bei denen in der Planung und verbraucht die ganzen Ressourcen. Mittlerweile mache ich recht gerne auch bei kleineren Verlagen was, die einfach sagen, ja, das machen wir. Es ist jetzt egal, ob das jetzt, auch wenn man mit plus minus null aussteigt bei der Erweiterung, wenn eine Erweiterung verkauft, sie natürlich nur einen Bruchteil vom Grundspiel. Das finde ich immer schön, ja. Also ich mag das, wenn ein Spiel quasi nachbearbeitet wird, ja. Das heißt, das ist jetzt nicht so, das Spiel ist draußen, gehen wir zum nächsten, interessiert mich nicht mehr, was die Leute dazu sagen, sondern da höre ich schon genau zu. Und bei Maracaibo war das auch sehr intensiv. Aha, diese Regel wurde oft missverstanden, da gibt es viele Regelfragen. Schauen wir, dass wir die Anleitung noch einmal überarbeiten, ja. Ein größerer Verlag hätte gesagt, das kostet Zeit, das ist Energie. Irgendwie haben sie es eh schon verstanden. Wir machen das gleich noch einmal, müssen wir nichts ändern, das spart Zeit, ja. Ein kleinerer Verlag nimmt sich die Zeit und sagt, ja, wir wollen das bestmögliche Produkt haben und wir geben da noch ein paar Beispiele rein oder schreiben das noch einmal um und eindeutiger, finde ich toll.
Ja, auch da wieder ein guter Freund von mir, der Stefan Godot, ich weiß, du kennst das Spiel Human Punishment, das Social Deduction Spiel.
Nein, glaube ich nicht. Nein.
Okay, Stefan, wenn du das hier hörst, deine Aufgabe, schick Alexander Pfister bitte ein Exemplar von Human Punishment. Das ist nämlich eins meiner liebsten Social Deduction Spiele, denn du kannst es super auch in Runden von 4 bis 6 Spielern spielen. Super toll. Und da ist genau das Gleiche, ne? Weil er hat halt auch dann die zweite Kickstarter-Kampagne, war eigentlich nur eine Erweiterung, aber weil das Grundspiel schon so gut angekommen ist, ist diese Kampagne durch die Decke geknallt, weil hat natürlich also die Erweiterung war natürlich deutlich günstiger, aber sehr viele Leute haben natürlich dann das Grundspiel nochmal mitgekauft und sowas, ne? Und er hat auch das Ding gemacht. Die erste Anleitung war okay, aber da sind so ein paar Regelfragen einfach offen geblieben. Und er hat jetzt in der Erweiterung dann halt ein überarbeitetes Regelwerk nochmal drin gehabt, sodass man dann das alte quasi in Müll schmeißen konnte und dann halt natürlich viel bessere Regeln nochmal hatte. Ne? Und das sehe ich genau wie du, ne? Also es ist ja im Prinzip aber da steckt wieder so diese Kontroverse, kleiner Verlag, die das bestmögliche Produkt wollen, große Verlage, die halt auf den Absatz gucken. Ne? Und da hatten wir auch letztens einen tollen Gast, das war der Felix Medicat von King Raccoon Games. Und die gehen das Ganze halt auch ganz anders an. Die sagen, Mensch, wir entwickeln lieber 3, 4, 5 Jahre in einem Spiel, gucken, dass das rund ist und halten dieses Spiel auch am Leben. Ne? Also auch zum Beispiel das Tsukuyomi, da gibt's immer wieder neue Fraktionen, da kümmern die sich drum, viel Playtesting. Auch das, was du gesagt hast, dass man auch viel konstruktive Kritik kriegt, ne? Finde ich total super, so eine Herangehensweise. Ich finde manchmal so diese, ich meine, ja, wie du schon gesagt hast, ne, Brettspiele, das boomt weltweit, das ist ein Markt, der wächst jedes Jahr, ne, aktuell noch, und dass da natürlich irgendwie jeder seinen Teil vom Kuchen haben will, ist auch vollkommen normal, und dass es ein Massengeschäft geworden ist, ist auch normal, aber ja, die kleinen Verlage sind trotzdem nicht zu unterschätzen, deswegen finde ich es auch mega gut, dass du auch sagst, Mensch, ich muss nicht immer nur bei Plan B oder Eggert oder Pegasus was machen, sondern wenn ich einen kleinen Verlag habe, der mir sympathisch ist und die auch das so umsetzen möchten, wie ich das gerne hätte, gehe ich den Schritt auch, also finde ich total super. So, dann gucken wir mal, was der Daniel hier noch zu fragen hat.
Wie groß ist deine Spielesammlung?
Kurz und knapp, wie groß ist deine Spielesammlung?
Ja, also habe das nicht super organisiert wie manche andere, die jeder Spiel in eine Excel-Liste reingetragen haben mit Spielerzahl, Durchschnittsbewertung und, und. Ich habe einfach meine Spiele im Regal drinnen. Wie viel werden es sein? Ich schätze 200.
Oh, das ist aber schon ordentlich.
Ja, es ist schon ein Spielezimmer. Ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt in letzter Zeit eher wenig gekauft. Ich versuche wirklich, die Käufe zu reduzieren. Einfach nur aus dem Grund, weil ich gerne teste meine Spiele. Es macht mir einfach Spaß, meine Spiele zu testen. Ich spiele auch gern neue Spiele, um die kennenzulernen und wie das andere machen und so weiter. Das gefällt mir auch. Aber es ist gar nicht so oft, dass ich ein Spiel 3, 4 Mal spiele, ein kompliziertes Spiel. Und deshalb bin ich froh, wenn Freunde von mir das Spiel haben und gekauft haben, dann kann ich es ausprobieren. Das ist für einmal ganz toll. Ich selber kaufe da jetzt gar nicht so viel. Ich habe eine kleine Spielerunde, aber wie gesagt, das ist jetzt auch ein bisschen eingeschlafen.
Okay. Ja, aber 200 Spiele ist schon ordentlich. Also ich weiß es auch nicht. Es gibt ja so Leute, die jetzt auch alles auf Boardgame Geek alles tracken und so. Genau. Das Einzige, was ich mal gemacht habe, als ich gefragt wurde, ich habe hier so 5 Billigregale stehen, habe mal so eins gezählt und habe dann so über mal 5 gerechnet, so über einen Daumen gepeilt. Aber die Zahl möchte ich hier erstmal noch nicht nennen. So, dann wollen wir den Daniel mal ein bisschen ins Spiel bringen. Was hat er denn hier noch vorbereitet?
Wie oft spielst du selbst und vor allem, was spielst du außer Pfister?
Also ich spiele einmal die Woche, würde ich so sagen. Mhm. Ja, öfters eher nicht, eher manchmal lasse ich eine Woche aus. Und ich habe es eigentlich eh schon vorher gesagt, ein Freund von mir ist ein Sammler, der kauft sich viel, bin sehr glücklich, in seiner Spielerunde dabei sein zu dürfen. Ja. Und das ist immer ein tolles Erlebnis, wenn wir da gemeinsam spielen, dieses einmal pro Woche. Und der tischt dann immer wieder die Spiele rauf, auf die mir dann selbst gut gefallen. Mhm. Ich kann mir zum Teil auch Sachen wünschen. Der spielt nämlich dreimal die Woche, zwei bis dreimal die Woche. Mhm. Und manchmal bin ich halt nicht dabei und dann sage ich, das würde ich gern kennenlernen, können wir das mal spielen und so weiter. Mhm. Und ja, also und so mein Sweet Spot sind tatsächlich so die Kennerspiele, also 90 Minuten, mhm. Mittlere Komplexität, wo man dann zwei an einem Abend spielen kann, mhm. Die spiele ich tatsächlich sehr gern. Wobei auch Maracaibo zum Beispiel geht so in meinen Tests zu dritt in 90 Minuten oder zwei ja. Stunden. Also auch wenn jetzt Maracaibo als komplexes Spiel angesehen wird, das würde auch sozusagen in mein Schema passen. Auch Great Western Trail, wenn man es kann, sind das auch keine vier Stunden, wie manche in der Erstpartie haben, sondern wir spielen das auch in zwei Stunden. Mhm.
Irgendwas wollte ich dich fragen. Genau. Würdest du denn, wenn du sagst, du spielst einmal die Woche, zählst du das Playtesting dazu und das Spiel entwickeln oder ist das reine Spielen wirklich nur, wenn du jetzt an so einem Spieleabend teilnimmst? Oder ist so diese Spielentwicklung, weil irgendwie hat man da ja doch ein bisschen was auch mit dem Spielen zu tun oder zählst das nicht dazu?
Also einmal pro Woche ganz ohne Playtesting und dann weitere zweimal pro Woche mit Playtesten.
Okay.
Dann ausschließlich Playtesten, wo man nur Prototypen gegenseitig spielt.
Und da hast du ja vorhin schon mal erwähnt, glaube ich, da seid ihr dann mehrere Autoren wahrscheinlich auch, wo ihr dann gegenseitig eure Spiele testet und dann auch euch Feedback gibt, oder?
Genau, also der Wolfgang Warsch, werden manche kennen, ist da dabei, der Peter Prinz ist dabei und andere Autoren, aufstrebende Autoren oder ja, zum Teil eben von diesem Rift Force Verlag, also der Verlag, der Rift Force macht, der Julian ist dabei und so weiter. Also da sind wir dann noch eine größere Gruppe, die gegenseitig unsere Prototypen testen. Da werden nur Prototypen gespielt. Und und das eine Mal pro Woche, das ist wirklich mit reinen Spielern.
Okay, spannend. Sollte ich mal wieder meine Familie besuchen am Bodensee, melde ich mich mal bei dir und dann komme ich mal zum Prototypen-Testen vorbei. Gerne. So, das ist jetzt eine Drohung.
Aber Bodensee ist, muss ich sagen, also sehr weit weg von Wien.
Das stimmt schon.
600 Kilometer.
Das stimmt schon. Aber vielleicht kann man das ja mal machen. Ich habe ja auch ein paar Freunde in Österreich und in der Schweiz. Ich bin ja jetzt im Schwarzwald. Zürich ist ja dann auch nur eine Stunde. Wir gucken mal. Irgendwie kriegen wir mal was hin.
Ja, super.
Ich sage nicht genau wann, weil da bin ich ganz groß drin, was zu versprechen, aber irgendwann machen wir das mal. So, was hat der Daniel noch? Wann gucken wir mal, was hat der Daniel noch vorbereitet?
Ich greife nochmal die Regeln aus der Vorwoche auf, also die Regelkunde aus der Vorwoche. Was bist du für ein Brettspiel-Regelvermittler? Oder bist du auch vielleicht sogar gerne mal aufgrund deiner Position jemand, der Regeln nicht unbedingt immer nur gerne vermittelt, sondern auch mal vermittelt bekommt. Wie kommt es überhaupt dazu, wie du Regeln dann durchs Vermitteln auch entwickelst vielleicht, dass du merkst, beim Erklären kommen vielleicht Schwierigkeiten und im Zweifel muss man da an der Entwicklung noch ein bisschen schrauben. Lernst du selber noch Regeln oder hast du alle deine Regeln selber parat? Und ich meine, gut, die Frage ist jetzt umfangreich, aber wenn du Regeln vermittelst, hast du auch so ein Worst-Case-Erlebnis, wo du sagst, da hatte ich einen Mitspieler und der war so unaufmerksam, eine absolute Katastrophe.
So, am spannendsten fand ich das mal die Frage, hast du alle deine Regeln drauf von deinen Spielen?
klare Antwort, nein. Na, aber ernsthaft, also es gibt immer wieder Regelfragen und ich gehe dann immer wieder zu meinen Spielen, hole mir wirklich da Anleitung raus und versuche es nicht so zu erklären, wie ich es im Kopf habe, wie ich es damals vielleicht als Prototyp gespielt habe, sondern wirklich, wie steht es in der Anleitung. Mhm. Kann nämlich durchaus mal sein, dass die Anleitung ein bisschen anders so geschrieben ist oder sogar eine Regel ein bisschen verändert wurde. Und das Schlimmste, glaube ich, also was ich nicht haben wollen würde, ist, dass ich sage, die Antwort ist da, aber in der Anleitung steht es ganz anders. Ja, wer hat jetzt recht, der Autor, die Anleitung? Na, darum versuche ich immer auf die Anleitung Bezug zu nehmen. Mhm. Wie steht es da drinnen? Und aufgrund dieser Anleitung das zu beantworten. Mhm. Soweit ich mich, ich fand aber tolle Fragen dabei. Nämlich tatsächlich ist es so, dass wenn ich einen Prototyp erkläre, dass ich beim Regelerklären merke, hoppala, die Regel ist ein bisschen sonderbar oder das kommt jetzt kompliziert rüber, kann man das nicht vereinfachen. Mhm. Ich merke schon beim Erklären, ich brauche jetzt 3 Minuten, um diese blöde eine Regel zu erklären. Mhm. Das kann es jetzt nicht sein. Das muss man irgendwie wegkürzen. Ja? Wenn ich 3 Minuten für irgendwas etwas braucht und die ganze Regel dauert 15 Minuten, ist das wirklich so wichtig? Mhm. Also das, ich finde das gut. Ich erkläre auch eigentlich gern Regeln. Ich glaube, ich kann das halbwegs gut. Wobei man meistens die Leute glauben, sie erklären gut Regeln und dann am Schluss. Ja, aber ja, ich erkläre wirklich auch gern Regeln anhand der Anleitung. Das geht auch halbwegs und Regel erklärt bekommen ist auch gut. Also ich meine, in der einen Runde, wo ich immer spiele, am Freitagabend, da wird eigentlich immer die Regel erklärt. Und passt auch gut.
Okay. Und wenn du die Regeln erklärst, also ich bin zum Beispiel so jemand, ich habe dann immer so die Anleitung, blätter die quasi noch so mit um und erklär das, oder bist du jemand, der das dann so vorbereitet und nur bei der einen oder anderen Kleinigkeit nochmal so reinguckt?
Nein, ich bin einer, der gerne aufgrund der Anleitung das macht und mit der Anleitung durchblättert. Erstens, weil ja die Struktur der Anleitung, die werden sich auch was dabei gedacht haben. Und wenn ich das in dieser Struktur auch erkläre, passt es. Und zweitens, noch viel wichtiger, ich möchte ja dann auch nichts vergessen. Und wenn ich das anhand der Anleitung nochmal erkläre, dann bin ich mir eher sicher, dass ich zumindest alles erwähnt habe. Und so gut kann man dann auch Spiele oft selbst nicht, dass man da alles weiß und dann sieht man noch einen Absatz, ah ja, genau, das habe ich vergessen zu erklären und sonst würde das danach kommen. Also ja, ganz klar, immer anhand von der Anleitung und blättere das durch.
Okay, so, dann haben wir jetzt, glaube ich, die letzten 2, 3 Fragen, dann sind wir auch fertig für heute.
Dann bin ich ein bisschen beeindruckt von dem Thema Mombasa und da habe ich bei Gaming Rules damals ein englisches Video von dir gesehen und da teiltest du tatsächlich mit, dass es eigentlich schon in deiner Kindheit entstanden ist, wenn ich es so richtig in Erinnerung behalten habe. Und du ja das relativ früh hattest und dann irgendwann gesagt hast, so, ich bringe das Ding jetzt auf den Markt. Hast du dir jemals träumen lassen, dass das Ding irgendwann wirklich so richtige Bekanntheit erlangt? Und wie hast du dich gefühlt, als quasi deine Kindheitsentwicklung jetzt in den Regalen dieser Läden steht, der Brettspielläden steht? Ich stelle mir vor, das ist auf jeden Fall schon echt ein cooles Gefühl.
Ja, habe ich Mombasa als Jugendlicher entwickelt. Mhm. Hintergrund war eigentlich der, dass damals in den 80er Jahren hatte ich so ein Avalon Hill Cosim Prospekt in der Hand. Mhm. Da hat es da diese, was weiß ich, Spiele gegeben und es hat nicht viel Spiele gegeben und das hat mich irgendwie fasziniert und ich wollte dann ein Spiel machen, wo vier Städte gegeneinander ein bisschen kämpfen am Plan, aber gleichzeitig wir als Spieler mit dem Schiff herumreisen zwischen den Städten und Handel betreiben. Und ja, das habe ich damals als Jugendlicher entwickelt, hatte ich ihn gut in Erinnerung. Und als ich dann in Wien war, studiert habe und mit meinem ersten Spiel quasi fertig war, habe ich meine Sachen, die ich davon von meinem Heimatort Schruns mitgenommen habe, mal durchgeschaut und habe den Spielplan eben gefunden von damals und habe gedacht, er hat eigentlich damals Spaß gemacht. Kann ich den noch ein bisschen aufpeppen mit modernen Sachen? Und da habe ich dann eben dieses Deckbuilding-System entwickelt, aber nicht mit Mischen und 5 Karten in die Hand und so weiter, sondern dass du immer alle Karten auf der Hand hast und die spielst. Die auf den Ablagestapel legst und die dann aufnimmst. Das habe ich dann dazugegeben. Und die grundsätzliche Idee, dass 4 Städte gegeneinander kämpfen, ja, Kairo, Mombasa, Louisville und Cape Town, dass die gegeneinander kämpfen, die ist dann beibehalten worden. Ja. Mhm. Und es spielte dann auch in Afrika. Und ich habe das beim Hippodice-Wettbewerb eingereicht, da hat es dann auch gewonnen und Eggert-Spiele hat es dann genommen und so war die Entwicklung. Und ja, klar hat mich das gefreut, ja. Es war jetzt nicht so, dass das von Anfang an der Plan war damals, das war nur für die Freunde entwickelt. Ich habe dann nur den Spielplan gefunden und dann aufgegriffen.
Mhm. Und das war dann so der Startschuss quasi, um Vollgas zu geben, oder war das eh schon der Plan zu dem Zeitpunkt?
Nein, das war überhaupt nicht der Plan. Ich mache ja das Entwickeln der Spiele einfach aus Spaß und weil es mir gefällt. Es ist inzwischen natürlich auch der Beruf geworden. Aber der Plan war es jetzt nicht, das zum Beruf zu werden zu lassen.
Also nicht so, dass manche wollen Feuerwehrmann werden und Alexander Piss hat sich gedacht, ich werde mal Brettspielautor werden. Okay, spannend. So, jetzt hat er da, ich glaube, 2 Fragen sind es noch.
Gibt es Spielideen, die du hast, wo du sagst, das muss leider noch ein paar Jahre reifen, denn die Brettspielwelt ist da noch nicht reif für. Also bist du, Stichwort Visionär, bist du ein Visionär?
Das wäre schön. Das wäre wirklich schön, wenn ich sage, ich weiß für den nächsten Trend und ich weiß, in 2-3 Jahren wird das der große Hype, aber jetzt geht es noch nicht. Hm. Na, ist nicht so. Ja, es stimmt schon. Also gerade gestern habe ich mir auch wieder gedacht gehabt, es wäre cool, einen Mechanismus zu entwickeln, der irgendwie neu ist und so wie Deckbuilding damals oder irgendwie sowas, wo man das Gefühl hat, ja, der löst wirklich ein Genre aus oder so, ja. Mhm. Aber wie gesagt, ich mache jetzt, bevor ich da Gedanken mache über diese Entwicklung, mache ich mal meine jetzigen Spiele fertig. Und dann überlege ich weiter. Wer weiß, vielleicht ist das mit Cloud Age, also das mit diesen Hüllen und diesen Wolken, die Karten verdecken, ist schon cool. Ja, es wird jetzt kein Genre auslösen, das ist ganz sicher so, weil es ein Gimmick ist. Aber ich finde es tatsächlich etwas, wo man sagt, hat man so noch nicht gesehen und ist thematisch schön eingebettet. Und ich glaube, das wird den Leuten schon gefallen.
Hm. Vielleicht dann abschließend, weil wir sind jetzt echt schon sehr weit fortgeschritten. Der Daniel hat, glaube ich, noch 1-2 Fragen. Ich hoffe, er nimmt es mir nicht übel, wenn wir jetzt nicht alles hinkriegen. Aber jetzt abschließend nochmal, weil es jetzt wirklich dann auch so aktuell ist, vielleicht nochmal 1-2 Fragen zu Cloud Age. Vielleicht möchtest du mal grob, jetzt hast du ja schon so ein bisschen angerissen, worum es geht, was so darin passiert. Vielleicht möchtest du das Spiel nochmal kurz in so 2-3 Sätzen nochmal beschreiben. Wie wird so die Kernmechanik sein? Worum wird es gehen? Wo wird das Spiel angesiedelt werden? Einfach, dass die Hörer nochmal so ein bisschen Input bekommen, weil noch gibt es ja nicht ganz so viele Informationen. Was wird der Spieler da erwarten? Oder was hat ihn zu erwarten?
Also zum Thema, wir bewegen mit unserem Luftschiff uns über eine ausgetrocknete Landschaft, wo da Städte dazwischen sind und so, sammeln Metall auf und so. Die ist deshalb ausgetrocknet, weil vor 15 Jahren hat eine mysteriöse Geheimgruppe namens Cloud Ölanlagen und Wälder in Brand gesetzt und dadurch haben sich auch diese Wolken ergeben, die jetzt über den Städten schweben. Und Cloud-Gruppe greift auch immer wieder Städte an und wir bewegen uns in dieser Landschaft herum und versuchen diese Cloud-Milizen zu bekämpfen, versuchen unser Luftschiff, das sind so Zeppeline, auszubauen, schneller zu machen, stärker zu machen, und werden dann im Zuge einer Kampagne auch versuchen herauszufinden, was da los ist, wer steckt denn da so dahinter. Die Kampagne kann man spielen, muss man aber auch nicht spielen, man kann auch einzelne Szenarien spielen. Und es ist ganz klar ein Kennerspiel. Das heißt, es muss jedem bewusst sein, es ist jetzt kein Maracaibo oder kein Great Western Trail 2 bis 3 Stunden, sondern es ist das Ziel 80, 90 Minuten. Mhm. Es fängt mit Kapitel 1 leicht an, mit leichten Regeln, und es kommen dann sukzessiv Sachen dazu. Auch im Szenario 1 ist mal leicht und im Szenario 2 ist dann erst das Vollspiel. Und vom Spielgefühl, es Karten spielen wie meistens in meinen Spielen eine Hauptrolle. Das heißt, du hast viele verschiedene Karten, die Sondereffekte haben, die du bezahlen musst mit Wasser. Geld gibt es da in dieser Welt nicht, sondern Trinkwasser ist das kostbare Gut. Du musst dein Schiff ausbauen mit Metall und du gehst eben in diese Städte rein und machst dann eine Stadtaktion in deinem Zug, und eine dieser Stadtaktionen ist eben auch Ressourcen sammeln. Mhm. Und da du eben im Luftschiff von oben auf die Städte runterschaust und da ist die Wolke, weißt du nicht genau, ob in dieser Stadt jetzt eher mehr Metall ist oder Wasser, und alle Spieler suchen sich dann eine Ressource aus, je nachdem wie sie glauben, was da viel vorhanden ist. Du musst da ein bisschen die Fläche abschätzen und so weiter. Und dann zieht man die Karte raus und dann steht oben, aha, der 3 Metall ist und 1 Wasser nur. Und dann gibt es noch Bonusaktionen auch noch. Niemand geht leer aus mit diesem Element. Das Zufallselement ist im Rahmen. Also es ist jetzt nicht sehr hoch, aber es ist genau so, dass es spannend ist, dass man mitfiebert, wie viel kriege ich daraus, und diese Strategie, die rundherum ist, ein bisschen auflockert. Mhm. Und ja, nach 80 Minuten ist es vorbei, geht für 1 bis 4 Spieler. Mhm. Und das hat ein modulares Spielbrett, wo man so ein bisschen zusammenlegen kann. Ja.
Also würdest du sagen, dass das Spiel auf jeden Fall auch eine hohe Varianz bietet, ne? Weil du jetzt gerade auch gesagt hast, so Kampagnen, Anführungszeichen, das heißt, wie viele Szenarien wird es geben?
6. Es werden 3 Szenarien drinnen sein, wenn man ohne Kampagne spielen will, und wenn man die Kampagne spielen will, dann gibt es 6 Kapitel, und es wird wie bei Maracaibo Legacy Titles geben, okay, die dann mit der Kampagne reinkommen und durch die Entscheidungen der Spieler manche Städte verändern, und da passiert dies und da wird jetzt die Cloud-Miliz rüstet auf und baut einen Gefechtsturm hin, für spätere Partien ein bisschen blöder, die kann man aber dann wieder wegschießen und, also so wird es sein. Aber es ist ein Strategiespiel mit Kartenelement, mit Aufbaucharakter, mit eher geringerer Downtime, wo man die sich am Spielplan frei herumplanen kann, also ein bisschen Open World, aber es ist jetzt keine riesige Welt, aber es ist jetzt nicht so wie bei Maracaibo, dass man einen Weg entlang zieht, sondern du kannst dich wirklich, kannst auch wieder zurückziehen, aber vorne sind natürlich die besseren Plätze, also man wird tendenziell nach vorne ziehen wollen.
Okay, klingt spannend. Das gerade das, was du gesagt hast, dieser Legacy-Baustein, den man aber wieder zurücksetzen kann, das haben ja viele auch bei Maracaibo sehr gefeiert, ne, dass sich das Spiel verändert, aber dass ich es jederzeit wieder zurücksetzen kann und nicht irgendwelche Aufkleber habe oder sowas, ne, finde ich sehr spannend auf jeden Fall. Und vielleicht da hast du ja auch so, ja, zumindest eine neue Kerbe geschnitten, ne? Weil das Thema Legacy ja schon seit 2, 3 Jahren am Start ist, aber halt immer unveränderbar, ne?
Ja, also das ist mir auch persönlich, es geht ja auch in dem Spiel ein bisschen auch um, ja, ist vielleicht übertrieben, um Umweltschutz, aber wir wollen da auch was anpflanzen. Wir wollen ja diese Welt, die da ein bisschen ausgetrocknet ist, verändern, ja. Und bei dem Spiel wollen wir eben anpflanzen, und das Spiel wird auch mit wenig Plastik sein. Die Hüllen kriegt man jetzt natürlich nicht weg, aber die Figuren sind aus Holz und so weiter. Mhm. Also, ich glaube, es wird ein schönes Produkt werden, und ich glaube, dass es vielen Leuten gefallen wird. Bitte kein Maracaibo oder Great Western Trail erwarten von der Komplexität her. Das ist jetzt so ein Hammer. Es ist mehr so Kategorie Hausnummer Flügelschlag, ja. Mhm. Vielen Karteneffekten und so weiter. 18 Minuten Spieldauer.
Klingt auf jeden Fall spannend, und ich mag das Thema. Ich finde, also ich bin immer so jemand, ich bin absoluter Themenspieler, Thema schlägt für mich aber Mechanik, und wenn das Thema spannend ist, dann lasse ich mich auch drauf ein.
Und das war mir persönlich auch wichtig, weil ich wollte einfach jetzt mal weggehen. Also wenn man in eine Buchhandlung geht und diese tollen Bücher mit ihren Themen und so weiter sieht, dann denkt man sich, warum müssen Spiele immer nur über Mittelalter oder Fantasy sein? Gibt es ja nicht, dass man nicht auch einmal ein bisschen eine spannendere Hintergrundgeschichte mal macht, was da so ist. Und ich will auch diesen Weg weiter forcieren und weitergehen, weil ich mit der Kampagne eben, und das ist das Schöne, die Möglichkeit habe, auch was zu liefern. Also sprich, es ist nicht nur die Rahmenstory interessant und dann spielst du dein Eurogame runter, sondern nein, durch die Kampagne lernst du da auch Sachen kennen und wie entwickelt sich das und so weiter und so fort. Also da möchte ich einfach auch ein bisschen in das Narrative reingehen. Das wird natürlich, das kann einem Buch und will auch einem Buch keine Konkurrenz machen oder einem Film, aber es kann auch ein bisschen mehr Würze geben.
Dann abschließende Frage noch, weil du es jetzt gerade nochmal angerissen hast und weil wir jetzt auch schon ein paar Mal dran gesprochen haben. Was ist denn so in den nächsten Jahren von dir noch zu erwarten? Magst du vielleicht mal so ein bisschen was anteasern, was man vielleicht schon erzählen darf? Wo arbeitest du dran, wenn du jetzt gerade schon gesagt hast, du hast da schon so ein paar Sachen, die du forcierst? Worauf kann man sich freuen?
Das ist so schwer. Also nächstes Jahr, glaube ich, wird eins kommen. Also das wird sich auf jeden Fall ausgehen. Das wird bei DLP Games sein, aber was es genau ist, das ist so, ist, also wenn ich da was sagen würde, ist immer blöd, weil das, dann ändert sich das und dann ist es wieder falsch und so weiter. Aber auch da, weil wir davon geredet haben, auch da ist mal wieder die Story wichtig, es soll ein interessantes Thema sein und es soll auch da wieder so eine Kampagne geben. Momentan bevorzuge ich jetzt so immer 5-6 Kapitel, weil ich habe selber gemerkt bei Maracaibo, 11 ist schon viel und die Leute 11-mal spielen, ist immer so schwierig. Also ich glaube, 5-6 ist da die bessere Zahl, dass man echt sagt, das kann man dann wirklich schaffen, 3 Wochen und da trifft man sich jetzt 5-mal oder 6-mal und dann hat man das durch und dann kann man ja nachliefern als Verlag. Das war so der liebere Zugang. Also in diese Richtung wird es dann auch wieder was geben.
Und dann hast ja, wenn es jetzt so ein kleinerer Verlag ist, gibt es ja auch noch Potenzial für Erweiterungen. Wenn Leute dann mehr Kampagne hören wollen, gibt es ja immer die Möglichkeit.
Absolut. Also da bin ich eben auch so froh, dass das dann so unkompliziert gehen wird. Muss man schauen, wie es entwickelt. Die Erwartungen sind jetzt ein bisschen zu hoch fast für mich. Ich mag das nicht so, wenn die dann, wow, das wird so super werden und so weiter. Einer hat jetzt schon geschrieben, für ihn ist das Game of the Year 2020, naja, okay, freut mich, wenn der solche Vertrauen hat, nur aufgrund der Grafiken und der Story das sagt, aber werden wir mal schauen.
Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, der Daniel auch. Wir werden uns das Spiel definitiv angucken. Wir werden auch deine weiteren Spiele verfolgen. Danke, dass du dir jetzt die Zeit genommen hast. Ist ja jetzt doch länger geworden, als wir geplant hatten. Ich hoffe, du kriegst keinen Ärger. Mich hat's riesig gefreut. Ich könnte jetzt auch noch weitere 3 Stunden mit dir quatschen. Das ist echt, muss ich echt sagen, viele, viele interessante Punkte. Und ich würde mich freuen, wenn wir dich vielleicht irgendwann nochmal begrüßen dürfen. Vielleicht dann hoffentlich beim nächsten Mal auch zu dritt. Also richtig zu dritt, nicht so wie jetzt, dass ich hier noch irgendwelche Einspieler vom Daniel habe. Und Alex, in dem Sinne, wirklich vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke, dass ihr alle eingeschaltet habt. Kommentiert mal fleißig. Ich denke, Alex ist ja auch auf YouTube mal unterwegs, wird sich vielleicht den Podcast da mal angucken. Also vielleicht habt ihr ja Glück und er interagiert mit euch auch ein wenig. In dem Sinne, danke, danke, danke. Hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht.
Ja, also mir auch. Ich kann mich da nur anschließen, war ein super Gespräch. Und ja, klar, also wenn da jemand Fragen hat, kann er das gerne unten stellen. Und ja, also war echt super und danke auch an Daniel, unbekannterweise, für seine philosophischen Fragen.
Auf jeden Fall, so ist er.
Trail wäre.
Genau. Also,
Dankeschön.
So ist er. Jetzt hätte nur noch gefehlt die Frage, was bin ich und wenn ja, wie viele? Nein, wirklich. Ich finde es cool. Also Daniel hat auch sofort, als er dann gehört hat, dass wir das machen, sofort, oh Mann, da muss ich irgendwas vorbereiten und so. Und ich bin froh, dass er mein Wingman ist. Alex, dann hab noch einen wunderschönen Tag. Lass dich nicht ärgern. Wir freuen uns auf deine weiteren Spiele, die ja noch kommen mögen. Und hoffentlich bis bald mal wieder. Dann bis dahin. Bleibt sauber, Leute. Ciao, ciao.
Ciao.